Wir sind in unserem fortlaufenden Studium der Offenbarung bis Kapitel 18 gekommen. Ich lese nochmals von Kapitel 18, Vers 4. Und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel sagen: Geht aus ihr hinaus, mein Volk, auf dass ihr nicht ihrer Sünden mitteilhaftig werdet und auf dass ihr nicht empfanget von ihren Plagen. Denn ihre Sünden sind aufgehäuft bis zum Himmel und Gott hat ihre Ungerechtigkeit gedacht. Vergeltet ihr, wie auch sie vergolten hat, und verdoppelt ihr doppelt nach ihren Werken. In dem Kelche, welchen sie gemischt hat, mischet ihr doppelt. Wie viel sie sich verherrlicht und Üppigkeit getrieben hat, so viel Qual und Trauer gebet ihr. Denn sie spricht in ihrem Herzen: Ich sitze als Königin und Witwe, und Witwe bin ich nicht, und Traurigkeit werde ich nicht sehen. Darum werden ihre Plagen an einem Tag kommen: Tod und Traurigkeit und Hungersnot, und mit Feuer wird sie verbrannt werden, denn stark ist der Herr Gott, der sie gerichtet hat. Und es werden über sie weinen und wehklagen die Könige der Erde, welche Hurerei und Üppigkeit mit ihr getrieben haben, wenn sie den Rauch ihres Brandes sehen, und werden von Ferne stehen aus Furcht vor ihrer Qual und sagen: Wehe, wehe, die große Stadt Babylon, die starke Stadt, denn in einer Stunde ist dein Gericht gekommen. Und die Kaufleute der Erde weinen und trauern über sie, weil niemand mehr ihre Ware kauft. Ware von Gold und Silber und Edelgestein und Perlen und feiner Leinwand und Purpur und Seide und Scharlach und alles Tünenholz und jedes Gerät von Elfenbein und jedes Gerät von kostbarem Holz und von Erz und Eisen und Marmor und Zimmet und Ammonium und Rauchwerk und Salbe und Weihrauch und Wein und Öl und Feinmehl und Weizen und Vieh und Schafe und von Pferden und von Wagen und von Leibeigenen und Menschenseelen. Und das Obst der Lust deiner Seele ist von dir gewichen und alles Glänzende und Prächtige ist dir verloren und du wirst es nie mehr finden. Die Kaufleute dieser Dinge, die an ihr reich geworden sind, werden aus Furcht vor ihrer Qual von Ferne stehen, weinend und trauernd, und werden sagen: Wehe, wehe, die große Stadt, die bekleidet war mit feiner Leinwand und Purpur und Scharlach und übergoldet mit Gold und Edelgestein und Perlen. Denn in einer Stunde ist der so große Reichtum verwüstet worden. Und jeder Steuermann und jeder, der nach irgendeinem Orte segelt, und Schiffsleute und so viele auf dem Meer beschäftigt sind, standen von Ferne und riefen, als sie den Rauch ihres Brandes sahen, und sprachen: Welche Stadt ist gleich der großen Stadt? Und sie warfen Staub auf ihre Häupter und riefen weinend und trauernd und sprachen: Wehe, wehe, die große Stadt, in welcher alle, die Schiffe auf dem Meer hatten, reich wurden von ihrer Kostbarkeit, denn in einer Stunde ist sie verwüstet worden. Sei fröhlich über sie, du Himmel, und ihr Heiligen und ihr Apostel und ihr Propheten, denn Gott hat euer Urteil an ihr vollzogen. Und ein starker Engel hob einen Stein auf wie einen großen Mühlstein und warf ihn ins Meer und sprach: Also wird Babylon, die große Stadt, mit Gewalt niedergeworfen und nie mehr gefunden werden. Und die Stimme der Harfensänger und Musiker und Flötenspieler und Trompeter wird nie mehr in dir gehört werden. Und nie mehr wird ein Künstler irgendwelcher Kunst in dir gefunden werden. Und das Geräusch des Mühlsteins wird nie mehr in dir gehört werden. Und das Licht einer Lampe wird nie mehr in dir scheinen. Und die Stimme des Bräutigams und der Braut wird nie mehr in dir gehört werden. Denn deine Kaufleute waren die Großen der Erde. Denn durch deine Zauberei sind alle Nationen verführt worden. Und in ihr wurde das Blut von Propheten und Heiligen gefunden. und von allen denen, die auf der Erde geschlachtet worden sind. Bis dahin zunächst. Wir haben nun eine recht umfassende Übersicht über die Offenbarung. Wir haben gesehen, in Kapitel 1, da erscheint der Herr Jesus in seiner Herrlichkeit als Richter. Johannes sieht ihn so auf Patmos. In Kapitel 2 und 3, da haben wir die sieben Sendschreiben, die prophetisch die ganze Kirchengeschichte von den Tagen der Apostel bis zur Entrückung uns vor Augen führen. In sieben verschiedenen Zeitabschnitten, wie wir das gesehen haben. Das hat sich alles erfüllt bis heute und wir sind effektiv in der Zeit von Laodicea. Das ist die Kirche, die ein Programm hat, das ihrem Namen entspricht. Laodicea heißt die Volksgerechte. Also die, die den Maßstab für das, was richtig ist, für das, was zu tun ist, am Volke misst. Das, was die Massen wünschen, das wird geboten. Das ist die Kirche, die sich heute in der evangelikalen Welt einfach anpasst der Gesellschaft. Man kann sagen, Harry Normalverbraucher. Was ihr wünscht, das wird auch geboten. Mit Rock- und Popmusik, mit Theater, mit Pantomime, mit kurzen Predigten und auch viel Unterhaltung. Es ist die Zeit von Laodicea. Aber dann Kapitel 4, Vers 1, da hatten wir die Entrückung von Johannes in den Himmel. Diese Entrückung symbolisiert die Entrückung der Gemeinde. In Kapiteln 4 und 5 haben wir dann die Gemeinde im Himmel gefunden, dargestellt in den 24 Ältesten mit Königskronen und weißen Priestergewänden. Aber wir haben gesehen, dass da im Himmel, im Allerheiligsten, der Herr Jesus zu sehen ist, das Lamm Gottes in der Mitte des Thrones. Er ist der Einzige, der würdig ist, das Buch mit den sieben Siegeln, das Buch der Gerichte Gottes über diese Erde zu öffnen. Und da haben wir gesehen, wie der Herr Jesus in Kapitel 6, Vers 1 beginnt, das erste Siegel zu öffnen. Das erste apokalyptische Gericht, aber wohlverstanden nach der Entrückung der Gemeinde. Und das erste apokalyptische Gericht, das war die Erscheinung des Antichristen, dieser Reiter auf dem weißen Pferd mit Krone und Bogen, der auszieht, siegend auf das er siegte, das ist der Antichrist, der nach der Entrückung der Gemeinde auftreten wird. Und dann haben wir gesehen, wie die weiteren Gerichte, Siegelgerichte, es geht in Kapitel 6 bis zum 6. Siegel, die verkündigen einen Zusammenbruch im Bereich der Sicherheit und der Wirtschaft. Das wird eine ganz wichtige Sache sein, denn Europa, auf das sich die Offenbarung ganz besonders fokussiert, Europa wird erschüttert werden in diesen Bereichen, um schließlich alle Macht einem Mann abzugeben, dem Tier aus dem Meer. Das ist nicht der Antichrist, sondern das Tier aus dem Meer, das ist der kommende heidnische Diktator über das neue Europa, das wiedererstandene Römische Reich. Aber wir haben gesehen in Kapitel 7, da wird eine Erklärung eingeschoben zwischen das 6. und das 7. Siegel. Da wird gezeigt, wie ein Überrest aus Israel sich bekehren wird. Und die Vorhut, das sind die 144.000 aus allen 12 Stämmen Israels, die werden speziell versiegelt, um durch die Drangsalzeit hindurchgeführt zu werden. Aber Johannes sah auch in der zweiten Hälfte von Kapitel 7 eine unzählbare Schar aus allen Völkern. Das sind Menschen, die sich nach der Entrückung bekehren werden und die müssen dann durch die große Drangsal hindurch. Aber das sind wohlverstanden nicht Menschen, die schon vor der Entrückung das Evangelium gehört hatten. Denn diese Menschen werden sich nach 2. Thessalonicher 2 verhärten. Und es heißt dort, Gott sendet ihnen eine wirksame Kraft des Irrwahns, dass sie alle der Lüge glauben, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, dass sie errettet würden. Aber all die Unerreichten, und das sind wenigstens 2 Milliarden heute, die haben immer noch eine Möglichkeit, auch nach der Entrückung, und tatsächlich eine unzählbare Schar wird sich bekehren. Und dann haben wir gesehen in Kapitel 8, der Herr Jesus öffnet das 7. Siegel. Und das ist ein ganz spezielles Siegel. Denn mit diesem Siegel, haben wir gesehen, wird die große Drangsalszeit nach der Entrückung eröffnet. Wir sehen, die große Drangsalszeit, die kommt nicht gleich nach der Entrückung. Zuerst kommt der Antichrist und da kommen insgesamt diese 6 Siegelgerichte. Aber die große Drangsal, das sind die letzten 3,5 Jahre vor der Wiederkunft des Herrn Jesus als König und Richter der Welt. Das 7. Siegel eröffnet diese Drangsal. Und wir haben gesehen, dieses 7. Siegel besteht aus 7 Posaunengerichte. Wobei die 7. Posaune ist das schwerwiegendste. Denn diese 7. Posaune besteht aus 7 Schalengerichte. Die hatten wir gefunden in Kapitel 16. Das sind die letzten und härtesten Schläge, die über diese Erde kommen werden und schließlich den totalen Zusammenbruch der Zivilisationen bringen wird. Bei der 7. Schale haben wir gesehen in Kapitel 16, Verse 17 und folgende: Alle Städte der Nationen werden durch das größte Erdbeben von allen Zeiten zusammenbrechen. Und dann hatten wir noch, bevor in Kapitel 19 die Wiederkunft des Herrn Jesus beschrieben wird, hatten wir noch den Einschub studiert, Kapitel 17 und 18, da geht es um die Hure Babylon. Wir haben da gesehen, die Hure steht dort als Kontrast zur Braut des Lammes, von der wir in Kapitel 19 und dann auch 21 noch mehr hören werden. Die Braut des Lammes, das ist die Gemeinde, bestehend aus allen wahren Gläubigen von Pfingsten bis zur Entrückung. Und das Gegenstück zu dieser Braut Christi ist eben diese Hure. Das ist die falsche Kirche, die Gegenkirche. Und die wird auch als eine Stadt beschrieben. Darum eben die Hure Babylon, Babylon die Große. Nun, auch das ist ein Kontrast, denn die wahre Kirche, die wahre Gemeinde wird auch beschrieben als Frau, die Braut des Lammes, und als Stadt. Sie wird, wie wir noch ausführlich sehen werden in Kapitel 21, genannt das neue Jerusalem. Das neue Jerusalem ist eine symbolische Beschreibung der wahren Gemeinde, der wahren Kirche. Nun, also die Gegenkirche wird beschrieben auch als eine Frau, aber eben eine Hure, und als eine Stadt, aber nicht die Stadt Gottes, Jerusalem, die Gründung des Friedens, sondern Babylon. Und Babylon ist ja die griechische Bezeichnung von Babel. Babel selbst, in 1. Mose 11, bedeutet im Hebräischen Verwirrung. Da ist alles unklar. Da ist nichts klar. Es ist nicht die Stadt der Wahrheit, es ist die Stadt der Verwirrung. Und Babylon ist eigentlich eben die Beschreibung von Babel im Griechischen. Und dieses Wort Babylon heißt eigentlich Tor der Götter. Es geht zurück auf das akkadische Bab-Ilani. Das ist das Tor der Götter. Es ist eine Stadt voll Götzendienst. Das heißt, eine Kirche, eine falsche Kirche voll Götzendienst. Und wir haben das auch ganz klar benannt. Diese Gegenkirche ist nicht irgendetwas, sondern es ist ganz eindeutig die Kirche von Rom. Die römisch-katholische Kirche. Und zwar haben wir gesehen in Kapitel 17, Vers 9, da wird gesagt, hier ist der Verstand, der Weisheit hat. Die 7 Köpfe sind 7 Berge, auf welchen die Frau sitzt. Sie sitzt auf 7 Hügeln. Nun, Rom war ja im Altertum bekannt als die 7-Hügel-Stadt. und dass damit wirklich Rom gemeint ist und nicht irgendeine andere Stadt, die halt auch 7 Hügel hat, wird weiter klar durch Kapitel 17, Vers 18. Und die Frau, die du gesehen hast, ist die große Stadt, welche das Königtum hat über die Könige der Erde. Welche Stadt zur Zeit von Johannes hatte das Königtum über die Könige der Erde? Der Oberkönig, das war der Kaiser in Rom. Diese Frau ist Rom. Sie sitzt auf 7 Hügeln. Und wir haben weiter gesehen, sie ist betrunken von dem Blut der Heiligen. 17, Vers 6. Und ich sah die Frau trunken von dem Blut der Heiligen und von dem Blut der Zeugen Jesu. Und ich verwunderte mich, als ich sie sah, mit großer Verwunderung. Die römische Kirche hat Hunderttausende von Menschenleben auf dem Gewissen. Allein in der Verfolgung der Waldenser wurde etwa 500.000 umgebracht. Und damit sind also noch nicht gezählt all die weiteren Verfolgungen von wahren Gläubigen durch die ganze Kirchengeschichte hindurch. Sie ist betrunken vom Blut der Heiligen. Und diese Frau ist gekennzeichnet, Kapitel 17, Vers 4, von Purpur und Scharlach. Das sind genau diese beiden verschiedenen roten Farben, die Kleider des obersten Klerus der römisch-katholischen Kirche kennzeichnen. Dieses helle, leuchtende Rot, das ist Scharlach, und dann dieses Rot, das eher so in Richtung Violett geht, das ist Purpur. Und dann eben nicht nur Purpur und Scharlach, sondern übergoldet mit Gold und Edelgestein und Perlen. Wenn man einmal in den Vatikan geht und dort zum Beispiel eine der besuchbaren Schatzkammern sich ansieht, wie ich das auch schon gemacht habe, zusammen mit meiner Frau. Auf unserer Romreise gingen wir in den Vatikan. Aber nicht, um dem Papst die Hand zu schütteln oder sowas. Das kam nicht in Frage. Aber gut, er hätte sowieso kein Interesse gehabt an uns, aber wir auch nicht. Aber da haben wir Gold und Edelgestein und Perlen gesehen, noch und noch. Und auch weiter einen goldenen Becher in ihrer Hand, voll Gräuel und Unreinigkeit ihrer Hurerei. Diese Becher haben wir auch gesehen, diese Messbecher. Und das ist das Zentrum des katholischen Kultes. Der goldene Becher und das ist auch das Zentrum des Götzendienstes. Denn in diesem Kult wird angeblich Wein in das wirkliche Blut des Herrn Jesus umgewandelt und Brot in den wirklichen Leib des Herrn Jesus. Und dann wird dieses Brot angebetet, als sei das Gott. Und das ist Götzendienst. Wenn man die Natur verehrt, als wäre sie göttlich, das ist Götzendienst. Wenn man die Natur verehrt, wenn man Steinbilder verehrt oder goldene und silberne Statuen verehrt, das ist Götzendienst. Es ist die Verehrung der Natur oder eines Teils der Natur. Und so ist das ein steter Götzendienst, jeden Tag wiederholt. Und da wurden Millionen von Menschen durch die Kirchengeschichte hindurch zu offenem Götzendienst verführt, was auch so ausdrücklich gegen die ersten 2 der 10 Gebote geht. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Aber zu Maria wird gebetet und sie wird verherrlicht. Und zu den Heiligen wird gebetet und sie werden verherrlicht und werden so behandelt wie Götter neben Gott. Und das zweite Gebot sagt ganz klar, dass keine Bilder, keine Statuen verehrt werden dürfen. Und genau das ist durch die Jahrhunderte hindurch gemacht worden bis heute. Also offener Götzendienst. Und Massen, Millionen von Menschen wurden verführt, diesen Götzendienst eben mitzumachen. Also es ist ganz erstaunlich, wie präzise das alles da beschrieben ist Und das alles im ersten Jahrhundert. Lange bevor sich das in der Kirchengeschichte überhaupt so entwickelte mit Rom. Nun ist aber wichtig zu sehen, diese falsche Kirche wird uns vorgestellt als eine Frau, eine unreine Frau, während die Kirche selber sich nennt die heilige katholische Kirche. Und sie wird auch dargestellt als eine Stadt. Jetzt in Kapitel 17 wird der Akzent mehr auf die Frau gelegt und in Kapitel 18 mehr auf die Stadt. Wenn es um die Frau geht, geht es mehr um den religiösen Kult. Und wenn es um die Stadt geht, geht es mehr um Wirtschaft. Also hier wird gezeigt, diese falsche Kirche hat eine Doppelerscheinung. Es ist eine religiöse Macht und es ist eine Wirtschaftsmacht. Und beides ist wahr vom Vatikan. Es ist eine religiöse Macht, die weltweit Millionen in ihren Händen hält und weltweit eine ganz enorme Wirtschaftsmacht ausmacht. Und man muss auch davon ausgehen, dass vieles verdeckt ist über Zwischenorganisationen. Das hat sich ja die Vergangenheit so gezeigt. Und so ist das eine Wirtschaftsmacht und das erklärt auch, warum die Großen dieser Erde, die ignorieren den Vatikan nicht. Dort ist klar, man geht dort vorbei, man schüttelt Hände. Das ist eine Macht, eben auch im wirtschaftlichen Bereich. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Wenn man nur einmal zusammenrechnen würde, all die Immobilien weltweit. Wenn man die umsetzen würde. Und dann, wenn man all das Gold und Silber und die Edelsteine weltweit zusammenrechnen würde, was das gibt, das sind nicht irgendwelche wertlosen Papiere. Ja? Und wenn man weiter ausrechnen würde, eben was alles an wirtschaftlicher Verknüpfung da ist, was im Besitz des Vatikans ist, dann kommt heraus, das ist eine der ganz großen Wirtschaftsmächte der Welt. Und das wird eben mehr in Kapitel 18 vorgestellt, wo wir darüber gelesen haben, wie dann die Menschen traurig sein werden, wenn Babylon als Stadt zusammenbrechen wird, weil dann auch die Wirtschaft für solche, die eben da gehandelt haben mit dieser Wirtschaftsmacht, zusammenbrechen wird. Und nun etwas ganz Wichtiges. In Kapitel 17 hatten wir gelesen von dem neuen Europa. Dieses Tier mit den 10 Hörnern. Und da lesen wir Folgendes in Vers 15. Und er spricht zu mir: Die Wasser, die du sahst, wo die Hure sitzt, sind Völker und Völkerscharen und Nationen und Sprachen. Also das heißt also, diese falsche Kirche, die hat Kontakt mit allen möglichen Nationen der Welt. Und dann wird weiter gesagt, und die 10 Hörner, die du sahst, und das Tier, das haben wir alles schon behandelt, die 10 Hörner stellen dar ein 10er Gremium, das an der Spitze des widerstandenen römischen Reiches, sprich des neuen Europas, stehen werden in der Zukunft. Und das Tier, das ist der kommende Diktator über das römische Reich. Von ihnen heißt es, diese werden die Hure hassen und werden sie öde und nackt machen und werden ihr Fleisch fressen und sie mit Feuer verbrennen. Wir sehen, das kommende römische Reich, das neue Europa, das ja in jüngster Vergangenheit erklärt hat, wenn wir eine Verfassung aufstellen von Europa, machen wir keinen Bezug zu Gott. Und die hassen diese Hure. Aber wir haben ja schon gesehen, also im Prinzip soll das Wiederholung sein, Johannes sieht in seiner Vision, dass diese Hure auf dem Tier reitet. So haben wir das in Kapitel 17 gesehen. Das heißt, diese Kirche übt Macht über Europa aus. Aber es ist nicht so, dass Europa diese Kirche liebt. Sie hasst sie. Und das sehen wir auch immer wieder in den Medien. Einerseits wird sie respektiert weltweit als ein Machtfaktor, den man nicht ignorieren kann. Aber auf der anderen Seite hasst man diese Kirche. Und das wird schließlich so kommen, in einer ersten Phase also, da reitet die Hure noch auf diesem Tier, beherrscht es. Das war auch in der Vergangenheit, wenn wir denken ans Mittelalter. Die Kirche hat sogar die Könige eingesetzt und abgesetzt. Aber schließlich werden die nach der Entrückung diese Kirche kaputt machen. Als religiöse Institution. Das ist aber nicht das Gleiche wie der Untergang Babylons in Kapitel 18. Dort sehen wir den Zusammenbruch dieser Stadt als Wirtschaftsmacht. In einer Stunde wird sie zusammenbrechen. Das heißt also, in einer ersten Phase nach der Entrückung wird die katholische Kirche als religiöse Institution kaputt gemacht werden. Aber dann ist sie immer noch dieser Wirtschaftsfaktor. Und plötzlich, das wird eine Überraschung sein, noch vor der Wiederkunft Christi wird auch diese Wirtschaftsmacht zusammenbrechen. Und dann weinen die reichen Leute in der ganzen Welt. Jetzt ist ihr Gewinn kaputt. Nicht wahr? Das macht klar, es ist ja wie ein Widerspruch in Kapitel 17. Man hasst sie und will sie kaputt machen und verbrennen. In Kapitel 18, die Stadt geht zugrunde und man heult über sie. Wie geht das? Die Könige der Erde werden da weinen und klagen. 18 Vers 9. Eben, das sind diese unterschiedlichen Dinge. Wenn die Hure vernichtet wird, das ist das, was sie wollen. Und sie machen das. Aber wenn die Stadt zusammenbricht, das machen sie nicht. Das wird plötzlich unerwartet in einer Stunde geschehen. Und dann weinen sie darüber. Es geht ums Geld. Aber es ist ganz wichtig, dass wir also diese zwei Phasen unterscheiden. Die Frau und die Stadt ist eines. Und trotzdem können wir unterscheiden eben den speziell religiösen Aspekt, die Frau, und den wirtschaftlichen Aspekt, die Stadt. Aber was ich nochmals betonen möchte, in Kapitel 18, Vers 4 hatten wir bereits Gottes Aufruf gehört. Und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel sagen, geht aus ihr hinaus, mein Volk, auf dass ihr nicht ihrer Sünden mitteilhaftig werdet. Also, wenn wir ganz klar betiteln, wer die Hure Babylon ist, dann müssen wir aber auch gleich sagen, Gott kennt sein Volk in Babylon. Er hat ein großes Volk darin. Ich möchte etwas anderes dazu aufschlagen in der Bibel und dann eine Brücke herstellen. In Kapitel 19 in der Apostelgeschichte, 18 meine ich, da ist Paulus in Korinth. Er missioniert dort und einige kamen zum Glauben. Und dann Apostelgeschichte 18, Vers 9, spricht der Herr zu Paulus in einem wichtigen apostolischen Traum. Der Herr aber sprach durch ein Gesicht in der Nacht zu Paulus: Fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht, denn ich bin mit dir und niemand soll dich angreifen, dir Übles zu tun, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Und er hielt sich ein Jahr und 6 Monate auf und lehrte unter ihnen das Wort Gottes. Sehen wir, der Herr Jesus sieht in Korinth all die Korinther, die noch zum Glauben kommen werden. Und er nennt sie mein Volk. Ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Und nun in Offenbarung 18, Vers 4, da sieht Gott eben all die wahren Gläubigen in der katholischen Kirche. Und er nennt sie mein Volk. Aber er ruft dieses Volk heraus. Geht aus ihr hinaus, mein Volk. Luther hatte ja ein Buch geschrieben über die babylonische Gefangenschaft der Kirche. Für die Reformatoren war das ganz klar. Die Hure Babylon in der Offenbarung, das ist die katholische Kirche. Und die Gläubigen waren jahrhundertelang in der babylonischen Gefangenschaft. Aber mit der Reformation wurde das aufgebrochen und die Gläubigen konnten in die Freiheit gehen. Also ganz parallel zum Volk Israel, zu den Juden. Die wurden ja durch Nebukadnezar nach Babylon in die Gefangenschaft gebracht. Die babylonische Gefangenschaft der Juden, das war quasi die Gefangenschaft des Volkes Gottes in Babel, in Babylon. Ich meine, wenn ich sage Babel, das ist einfach der hebräische Name. Wenn ich sage Babylon, das ist das der griechische Name. Also ist dasselbe. Und dann kam der Moment, wo König Kores von Persien Babylon besiegte. Und er gab den Juden, Esra 1 beschreibt das, die Erlaubnis, ihr dürft wieder heimkehren in euer Land und baut den Tempel wieder auf. Und da gingen Abertausende aus Babel hinaus, sie kehrten zurück nach Jerusalem. Da haben wir auch wieder den Gegensatz, nicht wahr? Babel, Babylon und Jerusalem. Und was taten sie als erstes in Jerusalem? Sie bauten ihre Häuser auf. Nein. Das erste war, sie bauten den Altar und brachten wieder Opfer. Und dann im nächsten Jahr legten sie den Grund für das eigentliche Tempelhaus und dann wurde der Tempel wieder aufgebaut. Und erst später unter Nehemia wurden dann die Mauern gebaut als Schutz und danach erst wurden die Häuser in der Stadt gebaut. Also, diese Rückkehr heim ist eigentlich ein Bild von dem, was in der Reformation geschehen ist. Das Volk Gottes war gefangen in Babylon, aber dann kam die große Befreiung. Und Tausende gingen hinaus, Tausende von Mönchen und Nonnen gingen hinaus und erkannten, allein durch Gnade, nicht durch unsere Anstrengungen, nicht durch unsere Mühen und Werke, sondern allein durch Gnade, durch das, was der Herr Jesus am Kreuz eben gemacht hat, getan hat, dadurch werden wir gerettet. Und so konnte auch wieder der wahre biblische Gottesdienst entdeckt werden. Frei von Götzendienst. Übrigens, das hat sich auch in der Musik ganz enorm ausgewirkt. Nicht wahr? In der katholischen Kirche sang man durch die Jahrhunderte hindurch diese einstimmigen gregorianischen Gesänge. Aber ich muss sagen, die haben schon eine gute Herkunft. Aber man hat die immer mehr begonnen, ganz mystisch zu singen. Man kann diese gregorianischen Gesänge, die kann man ganz normal singen. Und da würde niemand auf die Idee kommen, das ist ein gregorianischer Gesang. Aber wenn man die so ganz langsam und so düster singt, dann entsteht eben diese mystische Atmosphäre. Und das kam eben durch eine Überfremdung der christlichen Musik. Diese einstimmigen Gesänge gehen nämlich zurück auf die Gesänge im Tempel. Nicht wahr? Die Christen, auch der Apostel Paulus, die haben die Gesänge der Synagoge und des Tempels mitgebracht, auch nach Europa. Und die Christen haben dann begonnen, diese Melodien zu singen. Und die kann man ganz fröhlich und schön singen. Und dann kam eben immer mehr dieses Mystische hinein in die Kirche und dann begann man auch so mystisch zu singen. Und mit der Reformation wurde das alles aufgebrochen. Der typische reformatorische Gesang, und der dann auch ausgebaut wurde, besonders durch Johann Sebastian Bach, zum vierstimmigen Choral, das hat nichts mehr Mystisches an sich. Es war so ein Lied wie »Ein starke Burg ist unser Gott«. Das drückt so richtig schön aus, wie die dann begonnen haben zu singen. Das war aus und fertig mit dieser Mystik. Fröhliche, aber bodenständige Gesänge. Und übrigens, da weiß man auch ganz genau, wo man ist. Ja? Der Rhythmus ist nicht einfach gegen den Grundschlag ständig verschoben. Ja? Sondern Ein feste Burg ist unser Gott. Ja, und nicht ein feste Burg ist unser Gott. Ja, ja, so, dass man ein bisschen herumtorkelt und gar nicht weiß, was gilt. Aber ein feste Burg ist unser Gott. Da weiß man genau, wo das Fundament ist, was gilt und was nicht. Und so haben die Reformatoren betont, es steht geschrieben. Allein die Schrift. Und das bedeutet nicht Freudlosigkeit. Man hat diese Lieder ganz freudig, erst da wirklich wieder freudig gesungen. Denn das ist mystisch, das ist überhaupt nicht freudig. Aber freudig, aber so, dass man wusste, was gilt, das ist die Wahrheit. Und so wurde also das Volk Gottes befreit. Und da hat sich das erfüllt. Geht aus ihr hinaus, mein Volk, auf dass ihr nicht ihrer Sünden mitteilhaftig werdet. Würde man weiter drin bleiben, macht man sich mitschuldig. Mitgegangen, mitgefangen. So ist das. Und seit der Reformation, das war ein erster Schub, aber danach sind sie weitergekommen, weiter, weiter, durch die Jahrhunderte hindurch bis heute. Nicht wahr? Und so gilt das auch heute. Und jetzt müssen wir sehen, was im Moment in der evangelikalen Welt geschieht. Das ist ein Verrat an dieser Befreiung. Nicht wahr? Und das geschieht ganz stark übrigens durch die charismatische Bewegung. Im 20. Jahrhundert hat es eine charismatische Bewegung gegeben unter den Evangelikalen, unter den reformierten protestantischen Kirchen, und ein ganz großer Teil der charismatischen Bewegung ist innerhalb der katholischen Kirche. Und weil in dieser Bewegung Erfahrung wichtiger ist als das Wort Gottes, sagt man sich, gut, wir unterscheiden uns in manchen Dingen, aber in der Erfahrung erleben wir das Gleiche. Diese Katholiken, die sprechen genauso lallen in Zungen, wie wir das tun. Also, wir können miteinander eben auf dieser Basis Gemeinschaft haben. Und so wird eine Ökumene gefördert in einer ganz, ganz gefährlichen Weise. Und gerade vor kurzem hat ja der neue Papst eine Ansprache gehabt, eine Videoansprache bei einer großen charismatischen Zusammenkunft in den USA und hat sein Grußwort gesprochen und hat gesagt, wir alle sind schuld an unserer Trennung. Aber quasi jetzt eben gehen wir vorwärts und nähern uns an, und das wurde mit großem Applaus wurde das aufgenommen. Aber wenn wir uns vorstellen, das war Gottes Werk, dass man aus dieser babylonischen Gefangenschaft hinauskam und auch den gottgemäßen Gottesdienst wieder neu errichten konnte, ohne Götzendienst. Und jetzt will man das alles wieder übergehen und sagen, ja gut, diese Unterschiede, die sind gar nicht so groß, und wir müssen vielmehr das Verbindende erkennen und so weiter. Da wird das verraten. Und das führt auch dazu, dass in ganz großen Evangelisationskampagnen heute, wo Evangelikale mit Katholiken zusammenarbeiten, da wird auch abgemacht, wenn Katholiken sich bekehren, dann lassen wir sie in der katholischen Kirche. Und wir sagen ihnen, geht wieder zurück, dort ist euer Platz. Und wenn sich Evangelikale bekehren, dann kann man sagen, kommt da in unsere Freikirche. Aber das ist nicht das, was die Bibel lehrt. Sie sagt, geht aus ihr hinaus, mein Volk. Wenn ein Katholik sich bekehrt, und er ist immer noch in der Kirche, Luther hat sich auch bekehrt, als er noch ein Katholik war. Und er war noch jahrelang Katholik, sogar katholischer Professor, Theologieprofessor, und hat gelehrt über die Psalmen, über den Galaterbrief. Und erst nachher ging er hinaus. Bei ihm war es dann übrigens so, dass er hinausgetan wurde. Da hat der Herr noch nachhelfen müssen. Durch Exkommunikation. Aber viele, tausende andere, die sind von sich selber hinausgegangen, aber das entspricht diesem Ruf, geht aus ihr hinaus, mein Volk. Und wenn man eben Absonderung nicht lehrt, dann bedeutet das, dass man sich eben mitschuldig macht. Schließlich am Irrtum, auf dass ihr nicht ihrer Sünden mitteilhaftig werdet. Das ist ein Tabuthema heute, das Thema der Absonderung. Aber die Bibel lehrt das hier und sie lehrt das auch in 2. Timotheus 2, wenn wir kurz aufschlagen. 2. Timotheus 2, Vers 16, da geht es um ihre Lehre. Die ungöttlichen, eitlen Geschwätze aber vermeide, denn sie werden zu weiterer Gottlosigkeit fortschreiten und ihr Wort wird um sich fressen wie ein Krebs, unter welchen Hymenäus ist und Philetus, die von der Wahrheit abgeirrt sind, indem sie sagen, dass die Auferstehung schon geschehen sei und den Glauben etlicher umkehren. Doch der feste Grund Gottes steht und hat dieses Siegel. Der Grund ist Jesus Christus. 1. Korinther 3, Vers 11. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Und da gibt es ein Siegel. Der Herr kennt, die sein sind. Ich glaube, das ist ein Problem heute in der Christenheit. Wir haben eine solche Vermischung. Und wer weiß von allen anderen, wer wirklich bekehrt ist und wer nur ein Namenschrist ist. Aber wir können das nicht in jedem Fall sagen, aber wir dürfen wissen, der Herr weiß es. Der Herr kennt, die sein sind. Jetzt gibt es aber noch eine zweite Inschrift und die heißt, jeder, der den Namen des Herrn nennt, stehe ab von der Ungerechtigkeit. Also, der nun ein echter Gläubiger ist, der ist aufgerufen, sich von Ungerechtigkeit, und damit ist gemeint auch insbesondere religiöse Ungerechtigkeit durch falsche Lehre, der muss davon abstehen, sich trennen. Vers 20, in einem großen Haus, aber sind nicht allein goldene und silberne Gefäße, das sind die wahren Gläubigen, sondern auch hölzerne und irdene, das sind die Namenschristen. Und die einen zur Ehre, die goldenen und silbernen, die anderen aber zur Unehre. Und nun kommt Vers 21, wenn sich nun jemand von diesen reinigt, so wird er ein Gefäß zur Ehre sein. Bei reinigt, das steht in der alten Elberfelder in der Fußnote, eigentlich sich von diesen wegreinigt. Das heißt, sich reinigt, indem er sich von ihnen absondert. Ekkatarizo heißt ausfegen, ausreinigen, sich durch Trennung. Also, der Gläubige, der den Namen des Herrn nennt, steht ab von der Ungerechtigkeit. Er muss sich von diesen Gefäßen zur Unehre trennen. Wenn sich nun jemand von diesen wegreinigt, so wird ein Gefäß zur Ehre sein. Geheiligt, nützlich, dem Hausherrn, zu jedem guten Werk bereitet. Hier haben wir eine Verheißung. Wer sich so trennt, der wird wirklich ein nützlicher Diener oder eine nützliche Dienerin für den Herrn. Das ist abhängig von Absonderung. Und dann geht es weiter. Zu jedem guten Werk bereitet. Und weiter, die jugendlichen Lüste aber fliehe. Strebe aber nach Gerechtigkeit, Glauben, Liebe, Frieden mit denen, die den Herrn anrufen aus reinem Herzen. Da sehen wir, nicht nur einfach sich trennen vom Irrtum und dann allein bleiben. Nein, man wird sehen, es gibt auch viele andere, die gehen auch. Die trennen sich auch. Und mit denen sollen wir uns versammeln, die den Herrn anrufen aus reinem Herzen. Und dann gibt es manchmal Leute, die sagen, ja, aber das ist natürlich ein Fehler. Die Katholiken, die drinbleiben, die haben eine Aufgabe an den anderen Katholiken. Die können sie viel besser erreichen. Aber hier lese ich etwas anderes. Vers 23, aber die törichten und ungereimten Streitfragen weise ab. Da du weißt, dass sie Streitigkeiten erzeugen. Ein Knecht des Herrn aber soll nicht streiten, sondern gegen alle milde sein, lehrfähig, duldsam, der in Sanftmut die Widersache zurechtweist, ob ihnen Gott nicht etwa Buße gebe zur Erkenntnis der Wahrheit und sie wieder nüchtern werden aus dem Fallstrick des Teufels, die von ihm gefangen sind für seinen Willen. Ja, das sehen wir. Wir sondern uns ab, aber wir haben dann immer noch diese persönlichen Kontakte mit Menschen, die irregeführt worden sind. Und da ist es ganz wichtig, dass wir nie streiten. Wenn eine Diskussion zum Streit wird, dann haben wir den ganz falschen Weg gewählt. Das darf nicht nie sein. Aber wir sollen milde sein, lehrfähig, erklären, begründen, nicht einfach behaupten, ja, das ist so, lehrfähig, begründen, erklären, die Bibelstellen auch darlegen, duldsam, der in Sanftmut die Widersacher zurechtweist. Also Geduld, indem man auch denkt, daran denkt, wie der Herr mit uns so viel Geduld gehabt hat, ob ihnen Gott nicht etwa Buße gebe zur Erkenntnis der Wahrheit und sie wieder nüchtern werden. Nüchtern werden, aus dem Rausch aufwachen. Ihr Lehre ist wie eine Benebelung durch Alkohol oder Drogen. Und das erklärt auch, warum man manchmal die Sachen ganz klar und eindeutig darlegen kann und der andere sagt, das überzeugt mich nicht. Na gut, hat man schon mal ein evangelistisches Gespräch gehabt mit jemandem, der betrunken ist? Ich habe das auch schon gemacht. Aber es ist ein bisschen schwierig, oder? Wenn die nicht klar sind. Und es ist wirklich am besten im nüchternen Zustand. Aber eben selbst wenn man nüchtern ist, ist man immer noch eben geistlicherweise benebelt. Und da muss man einfach eben beten und auf Gottes Gnade warten, ob ihnen Gott nicht etwa Buße gebe. Das hängt nicht von uns ab. Und darum müssen wir uns auch nicht ärgern, wenn wir erklären und es nützt gar nichts. Oder mindestens scheinbar nichts. Dann dürfen wir wissen, aber der Herr muss es tun. Ob er sie eben wieder nüchtern werden lässt, diese Menschen, die im Fallstrick des Teufels sind, von ihm gefangen für seinen Willen, um letztlich eben dem Willen des Teufels zu dienen. Ja, also, wenn wir draußen sind, haben wir die viel besseren Voraussetzungen. Es ist nicht so, man muss in der Kirche drin sein, um diese Menschen zu erreichen. Man geht raus, aber man kommt trotzdem mit ihnen in Kontakt und kann dann wirklich eben völlig unbefangen die Dinge auch erklären. Und ich habe das sogar schon so erlebt, dass ich von der katholischen Kirche eingeladen wurde für einen Vortrag über Sekten. Ja? Und da war sogar der Leiter eines Klosters dabei. Also ein Abt, das ist ja im Rang eines Bischofs. Und dann habe ich erklärt, der biblische Weg ist der schmale Weg. Und eine Sekte ist die Abweichung von diesem schmalen Weg nach rechts oder nach links. Indem wir etwas zum Wort Gottes hinzufügen oder vom Wort Gottes etwas wegnehmen. Und der Abt hat sich dann nachher ganz positiv geäußert. Und da war einer mit dabei unter den Zuhörern. Das war übrigens in der Nähe von München. Und das war ein Adventist. Da hat er gesagt, ja, das ist ja unglaublich, was du da erzählt hast. Und die merken das nicht. Ja, aber ich will nur sagen, der Herr kann uns Türen auftun, die sind ganz, ganz erstaunlich. Und man ist völlig unbefangen. Und zum Beispiel auch, wenn man dann mit Leuten spricht, so draußen auf der Straße oder am Bahnhof oder so, habe ich das erlebt, dann kommt doch immer das Argument, ja, und die Kreuzzüge. Und dann kann ich sagen, ja, das war wirklich etwas ganz Schlimmes. Aber wissen Sie, das hat auch einen Grund, warum ich gehöre nicht zur Kirche. Ich habe mich davon getrennt, damit habe ich gar nichts zu tun. Mir geht es nur um die Bibel, mir geht es nur um Jesus Christus. Und ich habe nichts zu tun mit einer Organisation. Wir kommen einfach als Christen zusammen im Namen des Herrn Jesus und das reicht. Und aller Wind ist aus dem Segel genommen. Ich warte, mit ihren lieben Sprüchen, Kreuzzüge und Papst, haben wir gar nichts damit zu tun. Und wir verurteilen das auch, sonst wären wir nicht gegangen. Ja? Und man kann das vielleicht noch erklären aus einer ganz anderen Sicht. Da spricht man vielleicht mit einem Muslim. Er sagt, Islam ist eine friedliche Religion. Und dann sagen sie, ja, und was war das mit 9-11 und mit Al-Qaida und Bin Laden? Oh, da haben wir gar nichts damit zu tun. Nichts damit zu tun? warum habt ihr die Leute nicht schon längst ausgeschlossen, exkommuniziert aus dem Islam? Dann sagt er vielleicht, ja, das gibt's gar nicht, Exkommunikation im Islam. Dann sagt er, das stimmt doch nicht. Die Ahmadiyya, das sind doch diese Muslime, die Büchertische haben in den Straßen und Korans verteilen und so weiter. Das sind die von der Ahmadiyya-Bewegung. Übrigens, diese Moschee da beim Balgrist in Zürich, die hat schon ein Minarett aufgebaut, schon vor Jahrzehnten, nicht wahr? Das sind Ahmadiyya-Leute. Und die kopieren übrigens heute die Evangelisationsmethoden der Evangelikalen. Eben mit Büchertisch und so. Die machen das ganz genau nach, mit Traktaten, Briefkästen und so. Und die sind offiziell ausgeschlossen. Und zwar hat die Islamische Republik Pakistan die ausgeschlossen, weil die lehrmäßig ganz deutlich vom Mainstream-Islam abweichen. Kann man sagen, natürlich kann man die ausschließen, die sind auch ausgeschlossen. Aber solange ihr die nicht ausschließt, müsst ihr nicht mehr sagen, wir haben mit denen nichts zu tun. Und so ist das eben auch, wenn ich da drin bin, dann bin ich immer gefangen. Wenn ich in der Kirche drin wäre, dann bin ich gefangen mit dem, was geschehen ist in der Vergangenheit. Aber der Herr ruft sein Volk hinaus, und da möchte ich noch eine Stelle lesen, Hebräer 13. Da erklärt der Apostel Paulus, Hebräer 13, Vers 11, dass die Sündopfer jeweils außerhalb des Lagers, das heißt außerhalb der Stadt, verbrannt wurden. Die wurden nicht auf dem Altar verbrannt. Und jetzt steht in Hebräer 13, Vers 12, darum hat auch Jesus, auf dass er durch sein eigenes Volk, durch sein eigenes Blut das Volk heiligte, außerhalb des Tores gelitten. Also hier wird erklärt, der Jesus ist auf Golgatha, auf dem Felsen, gekreuzigt worden, außerhalb der Stadtmauer, ganz in der Nähe vom Gennat-Tor, das man in den vergangenen Jahren wieder ausgegraben hat in Jerusalem. Außerhalb der Stadt. So wie die Sündopfer außerhalb der Stadt verbrannt wurden. Und jetzt die Schlussfolgerung. Deshalb lasst uns zu ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers, seine Schmach tragend. Nun erklärt der Apostel Paulus den Hebräern, diesen Juden, die an Jesus Christus als Messias glaubten, jetzt müssen wir uns vom Judentum trennen. Der Herr Jesus hat keinen Platz gehabt. Man hat ihn hinausgetan, aus dem Tempel hinaus und dann aus der Stadt hinaus. Wie können wir noch weiter in den Tempel gehen und dort Gottesdienst feiern, wenn unser Herr dort keinen Platz hat? Also wir müssen zu ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers, und das ist mit Schmach verbunden, seine Schmach tragend. Und so haben wir es auch ich habe jetzt immer von der katholischen Kirche gesprochen, aber was ist denn heute mit der protestantischen Kirche geworden? Ein Pfarrer im Aargau, ein Bekannter von mir, ein gläubiger Mann, hat mir gesagt, im Kanton Aargau ist etwa 10% der Pfarrer sind bekehrt. Das heißt also 90% sind keine wahren Gläubigen. Und das sagt Ihr Kollege, ja? Und in dieser Kirche wird die Gottessohnschaft Christi geleugnet, die Inspiration der Bibel wird geleugnet und auch die biblische Ethik, was Heirat und was vorehelichen Verkehr anbetrifft, was Homosexualität anbetrifft, das wird alles lautstark geleugnet. Also wenn der Herr dort keinen Platz mehr hat, dann haben wir auch keinen Platz, müssen wir hinaus. Deshalb lasst uns zu ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers, aber das ist mit Schmach verbunden. Das ist nicht einfach eine einfache Sache. Seine Schmach tragend. Und dann sagt ihr noch, man denke daran, der Hebräerbrief wurde im Jahr 62 geschrieben, denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern wir suchen die zukünftige. 8 Jahre später wurde Jerusalem mit dem Tempel zerstört. Aber die Christen aus den Juden hatten den Auftrag schon im Jahr 62, sie mussten sich absondern. Also ein religiöses System, wo der Herr Jesus als der Sohn Gottes, als der ewige Gott verworfen ist und auch sein inspiriertes Wort, da müssen wir gehen. Und nicht erst, wenn wir dann gar nicht mehr können, ja? Ja, die Christen hätten ja warten können, bis im Jahr 70 Jerusalem zerstört wird. Nein, die mussten vorher gehen. Und dann wird aber angehängt, durch ihn nun lasst uns Gott stets ein Opfer des Lobes darbringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Sehen wir, jetzt wird der Gottesdienst außerhalb des Lagers beschrieben. Jetzt können wir erst recht eben anbeten, da wo der Herr Jesus ist, draußen. Wir gehen auch hinaus. Und dann möchte ich noch vorlesen aus 2. Korinther 6, ab Vers 14. Da wird grundsätzlich gelehrt, seid nicht in einem ungleichen Joch mit Ungläubigen. Da wird übrigens auch klar, eine Ehe mit einem Ungläubigen, beziehungsweise mit einer Ungläubigen, geht nicht. Das wäre ein ungleiches Joch, wo man zum Beispiel ein Rind und ein Esel zusammen jocht. Die können nicht miteinander arbeiten. Die haben einen ungleichen Schritt. Man muss zwei Rinder zusammen jochen oder zwei Esel. Also seid nicht in einem ungleichen Joch mit Ungläubigen. Und jetzt wird erklärt, denn welche Genossenschaft hat Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit? Oder welche Gemeinschaft Licht mit Finsternis? Und welche Übereinstimmung Christus mit Belial? Das ist ein Name für den Teufel. Oder welches Teil ein Gläubiger mit einem Ungläubigen? Und welchen Zusammenhang der Tempel Gottes mit Götzenbildern? Denn ihr seid der Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat. Ich will unter ihnen wohnen und wandeln. Und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Darum, geht aus ihrer Mitte und sondert euch ab, spricht der Herr, und rühret Unreines nicht an, und ich werde euch aufnehmen. Und ich werde euch zum Vater sein, und ihr werdet mir zu Söhnen und Töchtern sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Also hier geht es um das Zusammengejochtsein im Gottesdienst von Gläubigen und Ungläubigen. Also wenn man Kirche, Gemeinde bildet, wo Gläubige und Ungläubige gemischt zusammengehören. Das ist das Prinzip der Volkskirche. Dann gilt, darum geht aus ihrer Mitte und sondert euch ab, spricht der Herr. Es geht hier nicht darum, Ungläubige sind doch eingeladen, in den Gottesdienst zu kommen. Aber das ist nicht so, dass die eben zur Gemeinde gehören. Und die brechen nicht mit uns das Brot. Aber sie sehen, wie wir das tun. Und sie hören das Wort, das ist eine wunderbare Gelegenheit. 1. Korinther 14 zeigt ja auch, wenn ein Ungläubiger hereinkommt oder ein Unkundiger, da wird er in der Gemeinde überführt durch das Wort, das verkündigt wird. Das ist wichtig. Aber wir bilden nicht eine Gemeinde, wo Gläubige und Ungläubige vermischt sind. Da wird gesagt, sondert euch ab. Und dann gibt es eine so wunderbare Verheißung. Und ich werde euch zum Vater sein, und ihr werdet mir zu Söhnen und Töchtern sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Da sagt einer, ja, aber wenn ich bekehrt bin, dann bin ich ein Kind Gottes. Natürlich. Aber hier wird gezeigt, wer sich absondert, zu dem bekennt sich Gott als Vater. Das ist etwas anderes. Eben so, wie wir auch in 2. Timotheus gesehen haben, wer sich trennt von ihrer Lehre, der darf dann ein Gefäß werden, nützlich dem Hausherrn, ein Gefäß zur Ehre. Und so haben wir also nicht nur einfach eine Bibelstelle, Offenbarung 18, sondern das Wort Gottes lehrt das ganz ausdrücklich, das Thema Absonderung. Aber man muss sagen, das ist ein Tabuthema. Wann hört man schon so breit, meine ich jetzt in der evangelikalen Welt, von dem Thema Absonderung? Es wird einfach verschwiegen. Und das Gegenteil wird gelehrt. Man muss alles zusammenführen und alles miteinander verbinden. Alles eins, Allianz. Ja? alle eins. Aber hier lernen wir etwas anderes. Und wir sehen also, die Gemeinde wird aufgerufen, hinauszugehen, Offenbarung 18, Vers 4, und das nicht erst, wenn dann einmal das Gericht über die Hure und das Gericht über die Stadt kommt, sondern jetzt müssen alle gehen. Und jetzt kommen wir zu Kapitel 19. Nach diesem hörte ich wie eine laute Stimme einer großen Volksmenge in dem Himmel, welche sprach: Halleluja! Das Heil und die Herrlichkeit und die Macht unseres Gottes, denn wahrhaftig und gerecht sind deine Gerichte. Denn er hat die große Hure gerichtet, welche die Erde mit ihrer Hurerei verderbte, und hat das Blut seiner Knechte gerächt an ihrer Hand. Und zum anderen Male sprachen sie: Halleluja! Und ihr Rauch steigt auf in die Zeitalter der Zeitalter. Und die 24 Ältesten und die vier lebendigen Wesen fielen nieder und beteten Gott an, der auf dem Thron sitzt, und sagten: Amen, Halleluja! Und eine Stimme kam aus dem Thron hervor, welche sprach: Lobet unseren Gott, alle seine Knechte, und alle, die ihr ihn fürchtet, die Kleinen und die Großen. Jetzt sehen wir, der Himmel reagiert auf das Gericht über die falsche Kirche. Und wir sehen hier die 24 Ältesten wieder erwähnt. Das ist die entrückte Gemeinde im Himmel. Das haben wir früher ausführlich angeschaut. Ich möchte jetzt nicht wieder alle Beweise aufrollen. Man kann das ja auf den CD-Aufnahmen nachhören über Kapitel 4 und 5. Dort haben wir das behandelt. Also die wahre Kirche im Himmel lobt Gott für seine Gerechtigkeit, dass eben diese Kirche gerichtet wird. Wir haben kein Recht, uns zu rächen. So sagt Römer 12 am Schluss: Rächet nie euch selbst, sondern gebet Raum dem Zorn. Denn Gott hat gesagt: Ich will vergelten. Meine ist die Rache, ich will vergelten. Und der Tag kommt, wo Gott auch all das Blut der Gläubigen, die gestorben sind, weil sie an das Evangelium geglaubt haben und von Rom verfolgt worden sind. Vers 2 am Schluss: Und er hat das Blut seiner Knechte gerächt an ihrer Hand. Und da haben wir also dieses Halleluja im Himmel als Antwort. Und es kommt ein viertes Mal in Vers 6. Und ich hörte wie eine Stimme einer großen Volksmenge und wie ein Rauschen vieler Wasser und wie ein rollenstarker Donner, welche sprachen: Halleluja! Denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat die Herrschaft angetreten. Viermal Halleluja. Wo sonst im Neuen Testament finden wir Halleluja? Nirgends. Und hier wird es gebraucht in Verbindung mit dem gerechten Gericht Gottes. Und das zeigt uns auch, es ist eine Zurückhaltung angebracht im Gebrauch von Halleluja. Das ist so entwertet worden, indem man einfach gedankenlos in jedem Zusammenhang dann Halleluja sagt. Und während die Bibel das so ganz präzise und ausgewählt einsetzt. Nicht wahr? Wir finden es ganz oft am Ende der Psalmen. Und in diesen letzten Psalmen geht es ganz besonders um das Gericht in der großen Drangsal und dann das Königreich, das tausendjährige Reich, das darauf folgt. Und das wird dann eben besungen, ganz besonders mit Psalm 150. Das ist ja der Halleluja-Psalm. Und hier sehen wir, dass Halleluja ist also der Ruf: Lobet den Herrn, aber gerade in Verbindung damit, dass Gott Ordnung macht auf dieser Erde durch sein Gericht und jetzt seine Herrschaft aufrichtet. Also wenn Gott dieses Wort Halleluja im Neuen Testament so gezielt einsetzt, ohne es zu oft zu gebrauchen, dann sollen wir damit auch in einer ganz würdigen Weise umgehen. Und jetzt sehen wir eine Überraschung in Vers 7. Lasst uns fröhlich sein und frohlocken und ihm Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereitet. Und es wurde ihr gegeben, dass sie sich kleide in feine Leinwand, glänzend und rein. Denn die feine Leinwand sind die Gerechtigkeiten der Heiligen. Und er spricht zu mir, schreibe, glückselig, die geladen sind zum Hochzeitsmahl des Lammes. Und er spricht zu mir, das sind die wahrhaftigen Worte Gottes. Sehen wir, die Hure wird auf Erden gerichtet. Am Ende der großen Drangsal wird sie endgültig vernichtet. Und was geschieht im Himmel? Da findet, während auf der Erde die größte Not aller Zeiten stattfindet, findet im Himmel die höchste Freude statt. Die Gemeinde, die wahre Braut Christi, heiratet das Lamm, den Herrn Jesus. Ich war in 2. Korinther 12, sehen wir, dass die Gemeinde heute die Braut, die Verlobte des Herrn Jesus ist. In 2. Korinther 11 meine ich. Vers 2. Denn ich eifere um euch mit Gottes Eifer. Mit Eifer ist übrigens dasselbe gemeint wie mit Eifersucht. Auf Griechisch dasselbe Wort. Denn ich eifere um euch mit Gottes Eifer. Denn ich habe euch einem Mann verlobt. Das ist ein Zahlwort, nicht? Ich habe euch einem Mann verlobt, sondern einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau dem Christus darzustellen. Also Paulus sagt, dadurch, dass er in Korinth das Evangelium verkündigt hatte, den Ruf des Erlösers umzukehren und die Korinther geantwortet haben und sich bekehrt haben, da wurden sie verlobt mit dem Herrn Jesus. Und darum können wir sagen, eben die Gläubigen der Gemeinde, heute sind die Braut, die Verlobte. Und es ist so, wir leben getrennt. Der Herr Jesus ist zur Himmelfahrt, Apostelgeschichte 1, als Mensch in den Himmel aufgefahren. Er sitzt als Mensch auf dem Thron Gottes im himmlischen Allerheiligsten. Und wir als Gemeinde sind hier auf der Erde. Und wir warten, bis er kommt. Und sehnen uns nach dem Tag der Hochzeit. Aber eben, wir leben nicht zusammen. Und so ist das ganz wichtig, wenn ein junger Mann, eine junge Frau sich verloben, dann wohnen die nicht zusammen. Sie sind getrennt. Erst ab der Hochzeit gehört man so zusammen. Und auch erst ab der Hochzeit ist nach der Bibel die Geschlechtlichkeit, die geschlechtliche Vereinigung nach Gottes Willen. Sonst wäre es Hurerei, Unzucht. Also, wir sind so verlobt. Und übrigens, es ist nicht so, dass wir zuerst einfach so zusammen waren mit dem Herrn. Und dann nach 4 Jahren haben wir uns dann mal verlobt. Ja? Nein, was heißt Verlobung? Das heißt, man verspricht sich, einander zu heiraten. Das ist die Verlobung. Und wenn man da eine Feier dann noch macht, das ist dann zweitrangig. Natürlich ist das etwas Wunderbares, das muss man feiern. Aber es ist eigentlich der Moment, wo ein Mann und eine Frau sich versprechen, wir heiraten uns. Wir sind zwar jetzt noch nicht verheiratet, wir heiraten. Und sie warten, genauso wie die Gemeinde heute wartet, bis der Herr Jesus kommt. Wir schlagen dazu auf, Offenbarung 22. Vers 17, und der Geist und die Braut sagen, komm. Und wer es hört, spreche, komm. Und wen da dürstet, der komme, wer da will, nehme das Wasser des Lebens umsonst. Und dann nochmals in Vers 20, da spricht der Herr Jesus, der diese Dinge bezeugt, spricht, ja, ich komme bald. Eigentlich muss man übersetzen, ja, ich komme schnell. So steht es auch in der Fußnote der alten Elberfelder, eigentlich schnell eilends. Damit wird nicht gesagt, wann er kommt, sondern wenn er kommt, ist es dann ganz plötzlich und überraschend. Ja, ich komme schnell. Amen. Komm, Herr Jesus. Da sehen wir den Wunsch der Braut, dass doch dieser Tag der Hochzeit kommen möchte. Und das ist schon eben im menschlichen Vorbild ein so starker Wunsch und ein so großes Erlebnis. Also ich sage, das ist ein existenzielles Erlebnis, der Hochzeitstag. Und wir feiern jetzt gerade in diesen Tagen 30 Jahre. Und aber das vergisst man auch nie mehr. Das ist wirklich wunderbar. Ohne dass man sagen müsste, und das war dann so wie eine Seilbahn, es ging dann ständig nur noch abwärts, ja? Nein, wir lernen ja gerade aus der Geschichte der Hochzeit von Kana, selbst wenn der Wein ausgegangen war, dann gibt der Herr Jesus eine neue, und das ist ein Bild der Freude, gibt der Herr Jesus dann später den besten Wein, dass die größere Freude sogar nachher kommt. Und es ist so, dass das vertieft sich über die Jahre. Und das ist etwas ganz Wunderbares. Das gibt auch Tiefs. Und es ist ja interessant, dass der Herr Jesus diesen Wein gemacht hat aus Wasser, das in Reinigungsgefäßen war. Und so braucht es eben auch in der Ehebeziehung immer wieder dieses gegenseitige Vergeben und in Ordnung bringen. Und dann kann der Herr Jesus sich verherrlichen und seine Herrlichkeit zeigen, wie in Kana, dass der Wein noch besser ist, als was am Anfang war. Ja, also gehen wir zurück zu Offenbarung 19. Ich stelle das immer wieder fest, dass gerade junge Leute heute gar nicht mehr wissen, was eine Verlobung ist. Und die meinen, ja, man ist ein bisschen zusammen, aber man weiß dann doch nicht so recht, ob man einander heiratet. Und ja, aber was sind denn diese Zärtlichkeiten? Ja, eben vielleicht. Ja, was vielleicht? Zärtlichkeiten sind doch erst möglich, wenn wirklich klar ist, wir gehören zusammen fürs Leben. Man kann doch nicht miteinander spielen. Und darum muss man diese Dinge wieder ganz neu lehren und erklären. Und eben zeigen, und wir sind eine Illustration von dem Plan Gottes mit der Gemeinde. Und das war ja der höchste Ratschluss, denn Epheser 3 sagt, dass das zum ewigen Ratschluss Gottes gehört. Die Gemeinde und das Verhältnis der Gemeinde mit Christus, das war Gottes Geheimnis von Ewigkeit her. Er hat es verborgen in seinem Herzen, hat es nie verraten irgendwelchen Engeln. Er hat es nie verraten, den Propheten im Alten Testament. Und erst im Neuen Testament wurde dieses Geheimnis enthüllt. Durch die Geheimnisse des Apostels Paulus, ganz wesentlich. Er beschreibt ja 8 Geheimnisse in seinen Briefen. Und so ist das etwas so Erhabenes. Und jede Verlobung ist ein Abbild davon. Und dann auch jede Heirat. Und das Eheleben ist ein Abbild von dieser Beziehung des Herrn Jesus zur Gemeinde. Und da sollen wir auch in den Details, wie das uns auch Epheser 5 lehrt, sollen wir das umsetzen. Und das ist ein Zeugnis in dieser Welt. Und jetzt in unserer Gesellschaft, wo alles kaputt gemacht wird, was mit der Beziehung zwischen Mann und Frau zusammenhängt, erst recht. Heute muss man den jungen Leuten sagen, oh, wie schön ihr heiratet. Ja? Früher hätte vielleicht einer gesagt, was, ihr heiratet schon jetzt, könnt ihr nicht warten. Heute müssen wir sagen, wie schön heiratet ihr, ja? Ist ja unglaublich, weil das alles so zerstört wird. Aber es ist ja wirklich etwas Wunderbares, das Heiraten. Und darum ist ja auch der Herr Jesus in Kana mit dabei gewesen. Und er war letztlich der Mittelpunkt dieser Hochzeit. Und so muss der Herr Jesus auch der Mittelpunkt jeder Ehe sein. Und so ist es etwas Schönes, daran immer wieder zu denken, wir bilden das ab. Und es ist so schade, wenn man junge Gläubige sieht, die verloben sich, aber die verstehen gar nicht, was das zu bedeuten hat im Ratschluss Gottes. Und das bekommt noch viel mehr Tiefgang, wenn man das auch wirklich so versteht und nachvollzieht, wie erhaben alle diese Dinge sind. Und durch Sünde wird das alles kaputt gemacht. Aber gehen wir zurück zu Offenbarung 19. Und da haben wir gesehen, also die falsche Kirche wird, die Hure wird gerichtet auf Erden und jetzt heiratet die wahre Kirche im Himmel. Die Hochzeit des Lammes ist gekommen, Vers 7, und seine Frau hat sich bereitet. Was bedeutet das? Sie hat sich bereit gemacht. Das hat sehr viel zu bedeuten, denn wir wissen ja, wenn wir, sagen wir, heute wäre die Entrückung, dann marschieren wir ein in den Himmel und dann werden wir vor den Richterstuhl des Christus gestellt werden. Unser ganzes Leben wird im Licht Gottes beleuchtet und der Lohn für alles, was wir für den Herrn Jesus getan haben als Gläubige, wird uns zugesprochen werden. Aber es ist auch so, 2. Korinther 5, Vers 10 sagt, dass eben alles, es sei Gutes oder Böses, wird dann behandelt werden. Und so wird auch alles geklärt werden in unserem Leben, was wir hier nie geklärt haben. Natürlich sollten wir das jetzt klären, wenn Dinge ungeklärt sind. Aber dann wird alles geklärt. Und da werden sicher viele Tränen fließen. Und wenn einer sagt, im Himmel kann man nicht weinen, dann muss man nur mal Offenbarung 5 lesen. Johannes weint im Himmel. Das geht. Ja, aber dann wird alles geklärt. Es wird nichts mehr da sein, was irgendwie zwischen uns als Gläubigen sein könnte. Es wird keine Wolke mehr sein zwischen uns und dem Herrn Jesus. Zwischen uns und dem Vater. Alles wird geklärt werden. Und dann können wir glücklich Hochzeit feiern. Und darum ist es so möglich. Lasst uns fröhlich sein und frohlocken und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereitet. Hat sich bereit gemacht, alles ist geklärt. Und dann wird eben sinngemäß oder sinnfällig Vers 8 angefügt. Und es wurde ihr gegeben, dass sie sich kleide in feine Leinwand, glänzend und rein. Ein weißes Hochzeitskleid. Und da sehen wir, das ist nicht einfach irgendeine menschliche Erfindung, das weiße Hochzeitskleid. Das hat wirklich eine tiefe Bedeutung. Ich habe das mal so erlebt. Ich war an eine Hochzeit eingeladen. Da waren wir gerade noch draußen vor der Kirche. Und viele Leute standen da herum. Und dann kam eine Frau, spazierte mit ihrer kleinen Tochter vorbei. Und dann sagte sie, warum hat diese Frau ein weißes Kleid an? Da habe ich noch gehört, wie diese Frau das erklärt hat. Das war so früher noch so, dass man eben in die Ehe hineinging. Ich weiß nicht mehr, wie sie es genau erklärt hat, aber quasi im Sinn, man ging rein als Jungfrau in die Ehe. Hat ihr so erklärt, wie das früher eben das noch bedeutet hat, dieses weiße Kleid. Und da kam noch eine gewisse, wie soll man das sagen, eine gewisse Nostalgie. Ja, das war früher noch so, halt heute nicht mehr so. Aber bei den Gläubigen ist es ganz wichtig, dass das so ist und dass dieses weiße Kleid auch wirklich diese Bedeutung hat. Ich habe euch einem Manne verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau dem Christus darzustellen. Aber wenn ich das so erkläre, ist es ja klar, wenn jemand zum Glauben kommt und da ist ein Leben dahinter, der Herr vergibt alles und kann auch wirklich auch Wunden und Narben verheilen lassen. Das ist ganz klar. Von dem spreche ich nicht, aber es geht ja ganz besonders darum, gerade auch diese jungen Leute, die aufwachsen unter dem Wort Gottes und vor so viel bewahrt bleiben können, dass man denen wirklich betont, es ist ganz wichtig, dass ihr 100% rein in die Ehe geht. Und das vergrößert das Eheglück ganz enorm. Und das hat weil der Smith einmal gesagt, dass durch vorehelichen Geschlechtsverkehr wird viel Eheglück, späteres Eheglück kaputt gemacht. Aber eben auch da möchte ich wieder betonen, es gibt die Vergebung des Herrn, es gibt seine Gnade und es gibt seine Hilfe, um Dinge zu überwinden. Aber es ist ganz wichtig, dass wir das so weitergeben an die jungen Leute, dass sie das lernen, von Anfang an diesen biblischen Weg zu gehen. Und es ist so schön, wenn man dann weiß, das weiße Kleid bedeutet wirklich das. Und hier wird zudem erklärt, Vers 8b, denn die feine Leinwand sind die Gerechtigkeiten der Heiligen. Warum steht nicht, sind die Gerechtigkeit, sondern in der Mehrzahl? Das wird in der alten Elberfelder wieder ganz richtig genau erklärt. Oder die gerechten Taten oder Werke. Gerechtigkeiten meint die einzelnen Ausübungen von Gerechtigkeit. Das heißt also, alles, was wir heute für den Herrn Jesus tun, aus Liebe, aus Treue zu ihm, das ist gewissermaßen wie wieder ein weißer Faden an diesem Kleid. Und einmal wird die Gemeinde dieses Kleid tragen und das wird all diese gerechten Taten der Gläubigen durch die ganze Kirchengeschichte umfassen. Das ist ihr Schmuck. Und so wird der Herr Jesus seine Gemeinde anschauen. Vollkommen perfekt. Und alles andere ist vergeben, ist weggetan. Nur noch das steht. Und dann sehen wir, es gibt noch weitere hier. Vers 9, die Eingeladenen. Glückselig, die geladen sind zum Hochzeitsmahl des Lammes. Wer sind die Eingeladenen? Nun, das sind die Gläubigen aus dem Alten Testament. Die gehören nicht zur Gemeinde. Nicht wahr? Die Lehre einer Kirche, einer Gemeinde von Adam an ist überhaupt nicht biblisch. Im Alten Testament gab es die Kirche, die Gemeinde, noch nicht. Und der Herr Jesus sagt noch in Matthäus 16, auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Er sagt nicht, auf diesen Felsen habe ich meine Gemeinde gebaut. Oder auf diesen Felsen baue ich meine Gemeinde. Er sagt ganz klar, futur, werde ich bauen. Und das begann an Pfingsten. Dort wurde die Gemeinde gegründet. Und so sind die alttestamentlich Gläubigen, die ja mit den Gläubigen der Gemeinde bei der Entrückung auferstehen werden, den Auferstehungsleib bekommen werden, die werden da als Geladene an der Hochzeit sein. Und das ist für sie eine ganz wunderbare Sache, denn die Bibel sagt, glückselig, die geladen sind. Überglücklich heißt das. Und dann wird nochmals betont, wie wahr Gottes Wort ist. Dies sind die wahrhaftigen Worte Gottes. Und dann lesen wir, und ich fiel zu seinen Füßen nieder, ihn anzubeten. Und er spricht zu mir, siehe zu, tu es nicht. Ich bin dein Mitknecht und der deiner Brüder, die das Zeugnis Jesu haben. Bete Gott an. Johannes ist so überwältigt von diesen Dingen, die er da sieht und die ihm da mitgeteilt werden, dass er plötzlich einen Engel da verehren möchte. Und wir sehen also, wie klar die Bibel ist, keine Engelverehrung. Sehe zu, tu es nicht. Aber wir müssen auch da sagen, die katholische Lehre beinhaltet auch die Lehre der Engelverehrung. Maria, die Heiligen und auch die Engel. Es ist Götzendienst. Siehe zu, tu es nicht, ich bin dein Mitknecht. Bete Gott an. Und dann wird gesagt, der Geist der Weissagung ist das Zeugnis Jesu. Das bedeutet, der Heilige Geist ist der Geist, der die Prophetie gibt. Und was ist der Inhalt der Prophetie? Es legt ein Zeugnis ab über Jesus Christus. Also, die Prophetie ist nicht einfach das Studium, wie sind die zukünftigen Abläufe. Das könnte sonst etwas, je nachdem wie man das präsentiert, etwas sehr Kaltes und rein Akademisches werden. Ja? Aber das ist es überhaupt nicht. Die Prophetie will uns immer dahin führen, dass wir den Herrn Jesus besser kennenlernen. Und ihn eben gerade in diesem Zusammenhang sehen, als den Bräutigam der Gemeinde, als den kommenden Richter und König der Welt und so weiter. Und so ist es ganz wichtig, dass wir die Prophetie in erster Linie studieren, eben um dem Herrn Jesus näher zu kommen, ihn besser kennenzulernen. Jetzt haben wir noch eine Minute, dann gehen wir noch zu Vers 11. Und dann kommt die große Pause. Und ich sah den Himmel geöffnet, und siehe ein weißes Pferd, und der darauf saß, genannt treu und wahrhaftig, und er richtet und führt Krieg in Gerechtigkeit. Die Hochzeit ist vorbei, und jetzt kommt die Wiederkunft Christi in Macht und Herrlichkeit. Er kommt auf einem weißen Pferd, übrigens wieder Antichrist. In Offenbarung 6, das erste Siegel. Der Reiter auf dem weißen Pferd. Antichrist heißt ja, der, der gegen Christus ist. Oder, Anti bedeutet auch anstelle von. Der, der sich an die Stelle von Christus setzt. Der Antichrist wird sich ausgeben, als sei er der Messias. Und jetzt kommt der wahre Messias. Auf einem weißen Pferd. Und sehen wir etwas Schönes. Ich sah den Himmel geöffnet. Es wird hier nicht gesagt, der Himmel wurde geöffnet und sieh ein weißes Pferd. Ich sah den Himmel geöffnet. Das hatten wir schon mal in der Offenbarung, nämlich in Kapitel 4, Vers 1. Da steht im Zusammenhang mit der Entrückung, nach diesem sah ich und siehe, eine Tür war aufgetan in dem Himmel. Nicht wurde aufgetan. Der griechische Text sagt ganz klar, war aufgetan, der Zustand offen. Im Alten Testament sehen wir das nicht. Zum Beispiel Hesekiel 1, Vers 1 und 2. Hesekiel wird uns da vorgestellt und dann heißt es, der Himmel wurde geöffnet und ich sah Visionen Gottes. Da wurde der Himmel plötzlich für eine kurze Zeit geöffnet. Aber im Neuen Testament, nach dem Kreuz, finden wir das, der Himmel ist offen. Und das hat wirklich etwas zu bedeuten. Und das wird am besten erklärt durch das bekannte Lied, der Himmel steht offen. Herz, weißt du warum? Weil Jesus gekämpft und geblutet darum. Wir haben es heute mit einem geöffneten Himmel zu tun. So wie durch den Tod des Herrn Jesus auch der Scheidevorhang im Tempel zerrissen worden ist. Der Zugang ist offen. Und das wird uns auch hier wieder angedeutet. Ich sah den Himmel geöffnet und der Herr Jesus kommt als Richter der Welt und als König der Welt. Ja, machen wir Pause. Wir sind stehen geblieben in Offenbarung 19, Vers 11. Die Wiederkunft des Herrn Jesus. Er kommt auf einem weißen Pferd. Daraus folgt, es gibt also im Himmel Pferde. Das ist eine gute Nachricht für kleine Mädchen, die so gerne reiten. Ja, vor kurzem hat mir eine sehr besorgte E-Mail geschrieben und gefragt, ob Tiere auch in den Himmel kommen. Und da muss ich erklären, aufgrund von Psalm 49 ist ganz klar, da wird gesprochen, wiederholt von dem Vieh, das vertilgt wird. Tiere existieren, solange sie hier existieren auf der Erde. Es gibt kein Jenseits für die Tiere. Also wir können uns an diesen Tieren erfreuen, solange wir sie haben auf Erden. Auch eine Gabe Gottes. Aber sie ist beschränkt und wir müssen uns auf das Ewige ausrichten. Aber im Himmel gibt es Pferde. Wie sollen wir das verstehen? Nun, in Psalm 19 wird auch die Wiederkunft des Herrn Jesus beschrieben. Ganz eindrücklich. Es gibt ja sehr viele Beschreibungen der Wiederkunft des Herrn im Alten Testament. Ich möchte nur vielleicht erwähnen, Jesaja 63, Habakuk 3, Micha 1, in den ersten Versen und so weiter und so fort, Sacharja 14. So viele Beschreibungen und dazu gehört auch Psalm 19. Und da lesen wir in Vers 8, da wankte und bebte die Erde und die Grundfesten der Berge erzitterten und wankten, weil er entbrannt war. Rauch stieg auf von seiner Nase und Feuer fraß aus seinem Mund. Glühende Kohlen brannten aus ihm. Und er neigte die Himmel und fuhr hernieder, und dunkel war unter seinen Füßen. Und er fuhr auf einem Cherub und flog daher. Und er schwebte auf den Fittichen des Windes. Finsternis machte er zu seinem Bergungsort, zu seinem Zelt rings um sich her. Finsternis der Wasser, dichtes Himmelsgewölk. Aus dem Glanze vor ihm fuhr ein dichtes Gewölk vorüber, Hagel und feurige Kohlen. Und es donnerte der Herr in den Himmeln, und der Höchste ließ seine Stimme erschallen, Hagel und feurige Kohlen. Und so weiter und so fort. Und hier wird gesagt, Psalm 18, Verzeihung, ich habe mich vertan um eins. Psalm 18 natürlich war das, ab Vers 8. Ja, könnt ihr dann zu Hause nochmals nachlesen. Und wie gesagt, in Vers 11 wird gesagt, er fuhr auf einem Cherub. Jetzt wird klar, dieses weiße Pferd, das ist ein Engel, ein Cherub. Ich war, die Cherubim haben verschiedene Erscheinungen. In Ezekiel 1 finden wir sie als Engel mit Löwengesicht, Gesicht wie ein Stier, wie ein Adler und auch wie ein Mensch. Und da gibt es also verschiedene Formen und unter anderem eben auch diese Pferdeerscheinung. Ich lese weiter, Vers 12. Nachdem gesagt wird, er richtet und führt Krieg in Gerechtigkeit, seine Augen aber sind eine Feuerflamme. Nicht wahr, schon in Kapitel 1 hatten wir gesehen, bei der Erscheinung des Herrn Jesus auf Patmos, seine Augen waren wie Feuerflammen. Und auf seinem Haupt viele Diademe. Ein König hat im Altertum normalerweise ein Diadem. Auf seinem Haupt viele Diademe, denn er ist König der Könige. Und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst. Das ist interessant. Das heißt also, es bleibt ein Geheimnis in seiner Person. Nicht wahr, wenn wir entrückt werden, dann werden wir nach 1. Korinther 13, werden wir eine vollkommene Erkenntnis bekommen. Jetzt ist unsere Erkenntnis, subjektiv gesagt, stückweise. Ich erkenne, sagt Paulus, stückweise. Aber dann wird das ganz anders sein. Jetzt so wie durch ein Fenster, das Glas der Alten, im Altertum war nur halbdurchsichtig, wie durch ein Fenster, undeutlich, aber dann von Angesicht zu Angesicht. Wir werden eine vollkommene Erkenntnis bekommen im Himmel. Und trotzdem, da sind wir also Jahre später, Offenbarung 19, Vers 11, und da steht, er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst. Aber das ist ja klar. Er ist Gott von Ewigkeit her. Wir bleiben Geschöpfe. Und wir können Gott in Ewigkeit nie erfassen. Und so werden wir in alle Ewigkeit ständig staunen über die Tiefen der Gottheit, die wir sehen werden. Es wird nie langweilig werden. Es wird immer überwältigend bleiben. Und das wird hier damit angedeutet. Einen Namen, den niemand kennt, als nur er selbst. Er ist der Unausforschliche. Und dann lese ich weiter. Und er ist bekleidet mit einem in Blut getauchten Gewand. Und sein Name heißt das Wort Gottes. In Jesaja 63 wird erklärt, warum das in Blut getaucht ist. Dort lesen wir Folgendes. Da wird die Wiederkunft Christi beschrieben, wie er kommt und das Gericht in Edom, im heutigen Südjordanien, ausüben wird. Schlagen wir auf, Jesaja 63. Nicht wahr, der Herr Jesus kommt ja in verschiedenen Phasen. Er kommt in Edom, wird dort eine Völkerschlacht ausüben. Er kommt nach Hamagedon, wird dort eine Völkerschlacht ausüben, Offenbarung 16. Das ist aber Nordisrael, Galiläa. Und er kommt auf dem Ölberg, Zacharja 14. Aber das ist nicht Galiläa, sondern Judäa, bei Jerusalem. Und Jesaja 19 sagt, er kommt auf einer Wolke nach Ägypten. Das sind verschiedene Phasen seiner Wiederkunft als Richter. Jetzt Jesaja 63, 1. Wer ist dieser, der von Edom kommt? Edom heißt übrigens Rotland. Das Gebirge ist ja typisch rot. Wenn man vom Toten Meer durch die Negev-Wüste nach Elat runterfährt, fährt man schön an der jordanischen Grenze vorbei. Und da sieht man entlang dieser Fahrlinie die roten Berge von Edom auf jordanischer Seite. Wer ist dieser, der von Rotland kommt? Von Bozra, eine weitere südjordanische Ortschaft. Also Edom ist die Landschaft und Bozra ein Ort. Von Bozra in hochroten Kleidern, dieser prächtig in seinem Gewande, der einherzieht in der Größe seiner Kraft. Ich bin's, der in Gerechtigkeit redet, der mächtig ist zu retten. Warum ist rot an deinem Gewand und sind deine Kleider wie die eines Keltertreters? Ich habe die Kelter allein getreten. Und von den Völkern war niemand bei mir. Und ich zertrat sie in meinem Zorn und zerstampfte sie in meinem Grimm. Und ihr Saft spritzte auf meine Kleider. Und ich besudelte mein ganzes Gewand. Denn der Tag der Rache war in meinem Herzen. Und das Jahr meiner Erlösung war gekommen. Und so weiter. Vers 6. Und ich trat die Völker nieder in meinem Zorn und machte sie trunken in meinem Grimm. Und ich ließ ihren Saft zur Erde rinnen. Die Beschreibung hier ist nicht mehr die Beschreibung des Retters der Welt, sondern der Richter kommt. Also als der Retter der Welt gekommen war, vor 2000 Jahren, da hat er sein eigenes Blut gegeben für uns. Aber alle, die sein Blut nicht wollten zu ihrer Rettung, ihr Blut wird einmal fließen müssen. Bekleidet mit einem in Blut getauchten Gewand und sein Name heißt das Wort Gottes. Das schließt wieder an Johannes 1. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Da wird der Herr Jesus das Wort genannt, hier das Wort Gottes. Und die Kriegsheere, die in dem Himmel sind, folgten ihm auf weißen Pferden, angetan mit weißer, reiner Leinwand. Wir sind diese Kriegsheere, die auch auf Cherubim reitend kommen. Ja, auf weißen Pferden. Das sind alle Erlösten, die Gläubigen des Alten Testaments und die Gläubigen der Gemeinde. Alle zusammen. Ich lese aus Zacharja 14, Vers 3. Und der Herr wird ausziehen und gegen jene Nationen streiten, wie an dem Tag, da er streitet, an dem Tag der Schlacht. Und seine Füße werden an jenem Tag auf dem Ölberg stehen, der vor Jerusalem gegen Osten liegt. Und der Ölberg wird sich in der Mitte spalten, nach Osten und nach Westen hin, zu einem sehr großen Tal. Und die Hälfte des Berges wird nach Norden und seine andere Hälfte nach Süden weichen. Und ihr werdet in das Tal meiner Berge fliehen und das Tal der Berge wird bis Azel reichen. Und ihr werdet fliehen, wie ihr vor dem Erdbeben geflohen seid in den Tagen Ussias, des Königs von Juda. Da werden die Bewohner von Jerusalem angesprochen. Und jetzt kommt's. Und kommen wird der Herr, mein Gott, und alle Heiligen mit dir. So wussten schon die alttestamentlich Gläubigen, dass die Heiligen mit dem Messias kommen werden. Und im Neuen Testament möchte ich noch erwähnen, 1. Thessalonicher 3, Vers 12 und 13. Euch aber mache der Herr völlig und überströmend in der Liebe gegeneinander und gegen alle, gleich wie auch wir gegen euch sind, um eure Herzen tadellos in Heiligkeit zu befestigen, vor unserem Gott und Vater, bei der Ankunft unseres Herrn Jesus mit allen seinen Heiligen. Und es ist ganz wichtig, im Thessalonicher Brief, in jedem Kapitel wird die Wiederkunft Christi beschrieben. Aber wir müssen unterscheiden. Einmal wird sein Kommen mit allen Gläubigen beschrieben und einmal wird sein Kommen für die Gläubigen beschrieben. Das Kommen für die Gläubigen, das ist die Entrückung der Gemeinde. Da müssen die Gläubigen zuerst von der Erde in den Himmel geholt werden, um dann die Hochzeit des Lammes zu erleben. Und dann werden sie mit ihm zurückkehren. Und das finden wir eben hier beschrieben. Aber nicht nur all diese Millionen von Gläubigen aus dem Alten und dem Neuen Testament werden den Herrn Jesus begleiten, sondern auch die Engel. Und wir haben gesehen in Offenbarung 5, da haben wir von Hunderten von Millionen Engeln gelesen. Und so finden wir in Matthäus 16, das eindeutig ausgeführt, Matthäus 16, Vers 27, denn der Sohn des Menschen wird kommen in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln. Und dann wird er einem jeden vergelten nach seinem Tun. Also das wird eine Erscheinung sein. Unfasslich. Der Herr eben auf diesen Wolken, wie wir das beschrieben haben, mit Lichterscheinung, Blitz, Feuer und begleitet von allen Erlösten und auch von den Engeln. Die Erlösten auf Pferden. Und von den Engeln lesen wir im Psalm 68, dass da Tausende von Kriegswagen erscheinen. Ein Sinai an Heiligkeit. Und so werden also die Engel mit Kriegswagen kommen. Ja, gibt es im Himmel Kriegswagen? Natürlich, das wissen wir spätestens von der Himmelfahrt des Elia. Ja, da kamen feurige Rosse, das waren Cherubim. Ein Wagen, und dieses Gefährt trennte Elia von Elisa, indem eben Elia dann in diesem Wagen in den Himmel getragen wurde. Ja, also so wird der Herr erscheinen, und ich möchte dazu noch eine Beschreibung erwähnen, 2. Thessalonicher 1. Das ist so erhaben, was da beschrieben wird. Die Thessalonicher wurden ja verfolgt. Aber dann sagt der Apostel Paulus in 2. Thessalonicher 1, Vers 4. Sodass wir selbst uns euer rühmen, in den Gemeinden Gottes wegen eures Ausharrens und Glaubens in allen euren Verfolgungen und Drangsalen, die ihr erduldet. Ein offenbares Zeichen des gerechten Gerichts Gottes, dass ihr würdig geachtet werdet des Reiches Gottes oder des Königreiches Gottes, um dessen Willen ihr auch leidet. Wenn es anders bei Gott gerecht ist, Drangsal zu vergelten denen, die euch bedrängen, und euch, die ihr bedrängt werdet, jetzt sind sie bedrängt, sagt Paulus, aber einmal werdet ihr dann Ruhe haben und eure Bedränger, die Feinde der Christen, werden bedrängt. Und euch, die ihr bedrängt werdet, Ruhe mit uns bei der Offenbarung des Herrn Jesus vom Himmel mit den Engeln seiner Macht in flammendem Feuer, wenn er Vergeltung gibt denen, die Gott nicht kennen und denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorchen. Welche Strafe leiden werden, ewiges Verderben, weg vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Stärke. Wenn er kommen wird, um an jenem Tag verherrlicht zu werden in seinen Heiligen und bewundert in allen denen, die geglaubt haben. Sehen wir, was hier gesagt wird, noch in Vers 10. Wenn der Herr Jesus kommt mit allen Gläubigen, dann wird er verherrlicht werden in seinen Heiligen. Er wird bewundert werden in allen denen, die geglaubt haben. Dann werden die sagen, oh, da mein Nachbar. Und jetzt ist er auf der Seite des Königs. auf der Seite dieses verachteten Nazaräers, der jetzt das letzte Wort spricht. Und der Herr Jesus wird bewundert werden in denen, die geglaubt haben. Also das zu Offenbarung 19, Vers 14. Und die Kriegsheere, die in dem Himmel sind, folgen ihm auf weißen Pferden, angetan mit weißer, reiner Leinwand. Sehen wir, das, was die Braut hat als Hochzeitskleid, das ist auch das Kleid jedes einzelnen Erlösten. Es ist ein Priestergewand, was wieder von der Reinheit und Gerechtigkeit spricht. Und aus seinem Mund geht hervor ein scharfes, zweischneidiges Schwert, auf das er damit die Nationen schlage. Und er wird sie weiden mit eiserner Rute und er tritt die Kelter des Weines, des Grimmes, des Zornes Gottes, des Allmächtigen. Also der Herr Jesus wird durch sein Wort, das eben ein Schwert ist, wird er richten. Zum Beispiel heißt es in 2. Thessalonicher 2, er wird durch den Hauch seines Mundes den Antichristen, den Mensch der Sünde, vernichten. Er wird ihn gar nicht berühren. Nur ein Hauch reicht und er ist durch das scharfe Schwert seines Wortes erledigt. Vers 16, und er trägt auf seinem Gewand und auf seiner Hüfte einen Namen geschrieben, König der Könige und Herr der Herren. Und ich sah einen Engel in der Sonne stehen und er rief mit lauter Stimme und sprach zu allen Vögeln, die inmitten des Himmels fliegen, kommt her, versammelt euch zu dem großen Mahl Gottes, auf das ihr Fleisch von Königen fresst und Fleisch von Obersten und Fleisch von Starken und Fleisch von Pferden und von denen, die darauf sitzen und Fleisch von allen, sowohl von Freien als Sklaven, sowohl von Kleinen als Großen. Das Gericht Gottes trifft sie alle, welcher sozialen Klasse sie auch immer angehören. Es rettet nicht, wenn man reich ist. Reichtum kann sogar ein schweres Hindernis sein, um gerettet zu werden. Die Geldliebe ist ein Hindernis. Nicht das Geld an sich, aber die Geldliebe. Aber es gibt manchmal Leute, die denken, aber die Armen, die werden gerettet. Und genau hier wird gesagt, sowohl große als Kleine, Freie als Sklaven. Armut rettet, auch nicht einfach so. Natürlich ist es dem Armen leichter, weil er nicht das Problem eben der Geldliebe in der gleichen Art erlebt wie der Reiche. Aber auch der Arme muss sich bekehren. Armut ist keine Fahrkarte für den Himmel. Vers 19, und ich sah das Tier und die Könige der Erde und ihre Heere versammelt, Krieg zu führen mit dem, der auf dem Pferde saß und mit seinem Heer. Das Tier, das ist der kommende Diktator. Wir haben ihn kennengelernt in Kapitel 13, ab Vers 1, das Tier aus dem Meer ist der kommende Diktator des neuen Europas. Die Könige der Erde, das haben wir schon früher gesehen, das sind diese 10 Herrscher, die ein 10er-Gremium bilden an der Spitze des wiedererstandenen Römischen Reiches. Also noch nicht die Kommission von jetzt, ja? Die hat mehr Mitglieder als 10, aber das wird noch eine kleine Revision geben. Es werden schließlich 10 an der Spitze sein und dann kommt der Diktator, der zuerst 3 dieser 10 erniedrigen wird und dann alle Macht übernehmen wird. Also hier, das Tier, die Könige der Erde, ihre Heere, das ist dann die Gesamtheit der Eingezogenen, versammelt, Krieg zu führen mit dem, der auf dem Pferde saß. Das ist ihre Versammlung in Harmagedon. Das hatten wir schon in Kapitel 16. Ich lese das noch einmal. Kapitel 16, Vers 13. Und ich sah aus dem Mund des Drachen, das ist der Satan, und aus dem Mund des Tieres, das ist der kommende Diktator, und aus dem Mund des falschen Propheten, das ist der Antichrist. Nicht wahr? Der Messias wird beschrieben als der Prophet in 5. Mose 18, Vers 15. Und der Antichrist wird sein der falsche Prophet. Drei unreine Geister kommen, wie Frösche, denn es sind Geister von Dämonen, die Zeichen tun, welche zu den Königen des ganzen Erdkreises ausgehen. Das sind diese 10 an der Spitze des Römischen Reiches. Erdkreis ist griechisch Oikumene, das ist im Neuen Testament das Fachwort für das Römische Reich. Nicht die ganze Erde, das Römische Reich. Ausgehen, sie zu versammeln zu dem Krieg jenes großen Tages Gottes des Allmächtigen. Siehe, ich komme wie ein Dieb. Glückselig, der da wacht und seine Kleider bewahrt, auf dass er nicht nackt wandle und man seine Schande sehe. Und er versammelte sie an den Ort, der auf Hebräisch Harmagedon heißt. Das ist diese riesige Ebene im Hinterland von Haifa in Galiläa. Das wird als Aufmarschort dienen für die Armeen des Westens. Es ist ja so, der kommende Diktator wird mit Israel unter dem Antichristen nach der Entrückung einen Bund schließen. Einen Sicherheitsbund von 7 Jahren. Und dieser Sicherheitsbund soll verhindern, dass Syrien, der Todfeind Syrien mit all seinen Verbündeten, Israel nicht überrennen kann. Aber die große Drangsal wird ja so beginnen, dass Syrien mit allen seinen Verbündeten, in Daniel 11 ist das ab Vers 40, der König des Nordens. Und dieser Ausdruck bedeutet ja in der erfüllten Prophetie immer das Gebiet von Libanon, Syrien bis nach Pakistan. Über Gebiete der Türkei, Aserbaidschan, Turkmenistan, Tadschikistan, Afghanistan, Pakistan, habe ich gesagt, und auch Iran und Irak. Und diese Armee wird aber Israel überrennen. Damit wird die große Drangsalszeit eröffnet werden, nachdem der Antichrist sein Götzenbild aufgestellt haben wird auf dem Tempelplatz. Dann wird Gott das zulassen, dass diese Armee von Norden kommt. Und dann müssen die Verbündeten des Westens dem Antichristen zu Hilfe kommen. Und die werden dann in Harmagedon aufmarschieren. Während nach Daniel 11 die Armee des Königs des Nordens wird eine Front aufbauen im Gebiet von Jerusalem zwischen dem Mittelmeer. Also wenn man das auf einer Karte einzeichnen will als Schlachtplan, das Gebiet von Tel Aviv über den Flughafen von Ben-Gurion bis nach Jerusalem, etwa in diesem Bereich. Und die vom Westen machen eine Front oben in Harmagedon auf. Und dann wird die Überraschung kommen, der totgeglaubte Nazarener wird kommen in der Macht, in seiner ganzen Macht und Herrlichkeit. Davon hatten wir schon gelesen in Offenbarung 17, Vers 14. Diese werden mit dem Lamm Krieg führen. Und das Lamm wird sie überwinden, denn er ist Herr der Herren und König der Könige. Und die mit ihm sind Berufene und Auserwählte und Treue. Die werden also auf den Herrn und seine Armeen aus dem Himmel schießen. Aber er wird sie überwinden. Nicht wahr? Der Herr konnte auch durch verschlossene Türen gehen. Also diese Kugeln sind kein Problem. Aber die versuchen es tatsächlich. Und nun lese ich weiter, Offenbarung 19, Vers 20. Und es wurde ergriffen, das Tier und der falsche Prophet. Das ist der Antichrist. Der mit ihm war, der die Zeichen vor ihm tat, durch welche er die verführte, welche das Mahlzeichen des Tieres annahmen und sein Bild anbeteten. Diese Angaben machen klar, dass der falsche Prophet die gleiche Person ist wie in Offenbarung 13, Vers 11, das zweite Tier aus der Erde, das aussieht wie ein Lamm, wie wenn er der Messias wäre, aber spricht wie der Drache. Wenn man zuhört, merkt man, das ist die Stimme des Teufels, nicht die Stimme des guten Hirten. Und das ist eben genau dieser größte Esoteriker, der sogar Feuer vom Himmel herunterkommen lassen kann, ein Götzenbild herstellen kann, das spricht, das ist der falsche Prophet. Und jetzt wird gesagt, lebendig wurden die 2 in den Feuersee geworfen, der mit Schwefel brennt. Die werden nicht noch erst den körperlichen Tod hier auf Erden erleben, sondern die sind so schrecklich, die zwei, dass die direkt in die Hölle geworfen werden. Alle anderen Ungläubigen werden erst nach dem tausendjährigen Reich, Offenbarung 20, Vers 11, in die Hölle kommen. Aber diese zwei kommen schon 1000 Jahre vorher. Also es sind zwei Personen, die geboren worden sind, aber nicht sterben, sondern gerade direkt in die Hölle kommen. So wie wir zwei Personen haben, die sind geboren worden und sind lebendig in den Himmel gebracht worden. Henoch und Elia. Und dann haben wir noch zwei Personen, die sind nie geboren worden, aber die sind gestorben. Wer war das? Der Herr Jesus wurde ja geboren, nicht wahr? Und bei Melchisedek wird nur gesagt, dass von ihm nichts gesagt wird über Anfang und Ende des Lebens. Aber Adam und Eva, die wurden erschaffen. Ja, also ein kleiner Tipp für das nächste Bibelquiz in der Jungschar. Ich fahre weiter in Vers 21. Und die übrigen wurden getötet mit dem Schwerte dessen, der auf dem Pferde saß, welches Schwert aus seinem Mund hervorging, und alle Vögel wurden von ihrem Fleisch gesättigt. Und nun sehen wir, die Prophetie geht gleich weiter. Und ich sah einen Engel aus dem Himmel herniederkommen, welcher den Schlüssel des Abgrundes und eine große Kette in seiner Hand hatte. Und er griff den Drachen, die alte Schlange, welche der Teufel und der Satan ist, und er band ihn 1000 Jahre und warf ihn in den Abgrund und schloss zu und versiegelte über ihm, auf dass er nicht mehr die Nationen verführe, bis die 1000 Jahre vollendet wären. Nach diesem muss er eine kleine Zeit gelöst werden. Also, ein Engel überwindet Satan, da sehen wir, der Widersacher Gottes ist nicht irgendwie allmächtig oder ein Widersacher Gottes auf ähnlicher Ebene. Nein, er ist ein Geschöpf, einer der stärksten Engel. Aber er wird sogar von einem Engel überwunden und gebunden mit einer Kette. Und dann wird er in den Abgrund geworfen. Abgrund auf Griechisch steht hier Abyssos. Und das ist das gleiche Wort, das so ein Schreckenswort war für diese Dämonen. In Lukas, können wir es kurz mal aufschlagen, in der Geschichte von dem besessenen Gadarener. Der war ja von einer Legion Dämonen besessen. Also Legion würde bedeuten 6000. Ja, Kapitel 8, Lukas 8, danke. Vers, ich lese schon ab Vers 30. Jesus fragte ihn aber und sprach: Was ist dein Name? Er aber sprach: Legion, denn viele Dämonen waren in ihn gefahren. Und sie baten ihn, dass er ihnen nicht gebieten möchte, in den Abgrund zu fahren. Es war aber daselbst eine Herde vieler Schweine, welche an dem Berge weideten. Und sie baten ihn, dass er ihnen erlauben möchte, in jene zu fahren. Und er erlaubte es ihnen. Die Dämonen aber fuhren von dem Menschen aus und fuhren in die Schweine. Und die Herde stürzte sich in den Abhang hinab in den See und ertrank. Das geschah auf der anderen Seite des Sees Genezareth, da, also an den Abhängen des Golans. Gegen den südlichen Teil des Sees, dort war Gadara. Ja, und diese Dämonen hatten also Angst, als sie den Messias, den Herrn Jesus, sahen. Jetzt müssten sie in den Abgrund. Das ist das gleiche Wort Abyssos. Wir sehen also die Dämonen, diese Engel, die mit Satan gefallen waren, bei seiner Rebellion, die sind heute frei und waren auch damals frei. Aber als dann der Herr Jesus kam, hatten die Angst, jetzt müssten die in den Abgrund. Warum? Weil die wussten, was in Jesaja steht. Können wir das mal aufschlagen? Die kannten diese Prophetie. Ich war auch, der Teufel kennt ja die Bibel. Darum steht auch in Offenbarung 12, dass er sehr wütend sein wird, weil er weiß, dass er nur noch wenig Zeit hat. Und das weiß er aus der Bibel. Also in Jesaja 24, da wird auch die Zeit der Wiederkunft des Herrn Jesus beschrieben, in Kapitel 24, und der Drangsal, und dann steht in Vers 21, Jesaja 24, 21, und es wird geschehen an jenem Tag. Dieser Ausdruck, jener Tag, kommt so oft in der Prophetie vor, das weist immerhin auf die Epoche der Endzeit. Das ist nicht ein 24-Stunden-Tag. Beyom ist im Hebräischen ein bekannter adverbialer Ausdruck, der hat den Sinn von Epoche. So wie wir sagen heutzutage. Das hat nichts zu tun mit einem Tag, sondern das ist die Epoche jetzt. Und Beyom, das ist die Epoche. Es wird geschehen an jenem Tag. Da wird der Herr heimsuchen, die Heerschar der Höhe in der Höhe und die Könige der Erde auf der Erde. Das heißt, er kommt als Richter über Engel und über Menschen. Und sie werden in die Grube eingesperrt, wie man Gefangene einsperrt, und in den Kerker eingeschlossen. Und nach vielen Tagen werden sie heimgesucht werden. Und der Mond wird mit Scham bedeckt und die Sonne beschämt werden. Denn der Herr der Heerscharen herrscht als König auf dem Berg Zion und in Jerusalem und vor seinen Ältesten ist Herrlichkeit. Also sehen wir, die werden eingesperrt in den Kerker. Und dann müssen sie warten auf das Endgericht. Und wie lange wird das dauern? Aus Offenbarung 20 wissen wir 1000 Jahre. Und hier wird gesagt, nach vielen Tagen werden sie heimgesucht werden. Und so wussten also diese Dämonen, wenn der Messias kommt, der König, dann wird er uns in den Abgrund werfen. Und so hatten sie also Angst, aber das war ja nicht beim ersten Kommen, dass er das tun würde, sondern Jesaja 24 bezieht sich auf sein zweites Kommen. Und so hat der Herr Jesus sie eben gehen lassen. Und die sind dann in diese Schweineherde gefahren. Und da wird also dieser Abgrund genannt, das Gefängnis. Das passt wieder mit dieser Kette, ja, wo der Satan auch gebunden wird im Abyssos. Jetzt ist noch Folgendes. In Römer 10 wird das Totenreich, also der Hades, wird genannt Abyssos. Das heißt also, die ungläubigen Menschen, die sterben, die kommen ja noch nicht in die Hölle, sondern wir lernen aus Lukas 16, aus der Geschichte des reichen Mannes und des Lazarus, der Gläubige kommt sofort ins Paradies. Das wird dort genannt der Schoß Abrahams. Bei den Rabbinern war das ein paralleler Ausdruck für Paradies. Aber der reiche Mann, wird dort beschrieben, kommt in den Hades. Im Hades seine Augen aufschlagend. Er war blind sein Leben lang und dann gingen ihm die inneren Augen auf. Im Hades, das ist nicht die Hölle, sondern das Totenreich. Und dieser Ort wird auch genannt Ort der Qual in Lukas 16. Ist aber noch nicht die Hölle. In 1. Petrus 3 nennt Petrus diesen Ort das Gefängnis. Jetzt sehen wir, wie sich das überschneidet. Also auch der Abyssus, wo die Dämonen einmal gebunden werden, wird auch genannt Gefängnis. Und sowohl eben der Hades als auch dieser Ort, wo die Engel hinkommen, wird genannt Abyssus. Aber nie in Verbindung mit den Engeln wird das Hades genannt. Nie wird gesagt, die Engel kommen in den Hades. Warum? Ganz einfach. Weil Hades hat zu tun mit dem Tod. Engel können nicht sterben. Engel sind Geister. Tod bedeutet ja nicht die Auflösung der Seele, sondern Tod bedeutet die Trennung unseres materiellen Körpers von der immateriellen Seele und dem Geist. Diese Trennung, das ist Tod. Das gibt's in der Engelwelt nicht. Die sterben nicht. Und darum wird der Abyssos nie genannt Hades im Zusammenhang mit den Engeln. Aber es ist effektiv der gleiche Ort. Die kommen alle an gleichen Ort. Und das ist also ein gefürchteter Ort. Dieser Ort ist also heute schon der Ort, wo alle Verlorenen warten auf das letzte Gericht. Aber dort gibt's auch Engel. Und zwar schon jetzt eine bestimmte Sorte. Die finden wir in 2. Petrus 2. In 2. Petrus 2 sagt der Apostel in Vers 4, denn wenn Gott Engel, welche gesündigt hatten, nicht verschonte, sondern sie in den tiefsten Abgrund hinabstürzend, Ketten der Finsternis überlieferte, um aufbewahrt zu werden für das Gericht. Also hier wird von einer bestimmten Sorte von Engeln, die gesündigt haben, gesprochen. Die hat Gott bereits in den tiefsten Abgrund hinabgestürzt und dort mit Ketten festgehalten, in der Finsternis. Die warten auf das Gericht. Welche Engel sind das? Der Satan ist immer noch frei und die Dämonen sind frei. Im Judasbrief wird erklärt, das war eine ganz besonders üble Gruppe von Dämonen. Das sind Dämonen, die haben sich mit den Menschen verbunden, wie das 1. Mose 6 sagt. Judasbrief, Vers 6, und Engel, die ihren ersten Zustand nicht bewahrten, sondern ihre eigene Behausung verlassen haben, hat er zum Gericht des großen Tages mit ewigen Ketten unter der Finsternis verwahrt. Wie Sodom und Gomorra und die umliegenden Städte, die sich gleicherweise wie jene, das heißt wie jene Engel, der Hurerei ergaben und anderem Fleisch nachgingen, als ein Beispiel vorliegen, in dem sie des ewigen Feuers Strafe leiden. Also diese Engel haben das Gleiche gemacht wie die Leute von Sodom und Gomorra, die anderem Fleisch nachgegangen sind. Anderes Fleisch heißt hier auf Griechisch nicht allos, das würde bedeuten anderes Fleisch von gleicher Art, sondern heteros, das ist anderes Fleisch von anderer Art. In Sodom und Gomorra haben sie nicht nur Homosexualität praktiziert und allgemein Unzucht, sondern sogar Sodomie. Das Schrecklichste, was es gibt. Und das ist Verkehr mit Tieren. Und diese Engel haben auch die Schöpfungsordnung durchbrochen und haben als Engel einen Körper angenommen wie Menschen und haben sich mit Frauen verbunden, 1. Mose 6. Und daraus sind dann die Riesen entstanden, sagt 1. Mose 6. Und diese Engel hat Gott also sofort in den Abgrund hinuntergetan. Die waren noch schrecklicher als diese Dämonen des Gadareners. Das waren ja ganz üble Dämonen, nicht wahr? Wie die diesen Mensch übel zugerichtet haben und entpersönlicht haben. Aber das war noch schlimmer. Wenn man die Schöpfungsordnung durchbricht, das ist so schrecklich, dass Gott eben so eingegriffen hat. Ja, und in 2. Petrus 2 haben wir diesen Ausdruck gehabt, dass diese Engel in den tiefsten Abgrund hinabgeworfen worden sind. 2. Petrus 2, Vers 4. Und dieses Wort kommt nur einmal vor in der Bibel. Tartaroo heißt in den Tartarus hinabwerfen. Bei den alten Griechen war Tartarus eine Bezeichnung für den Ort der Qual der Gottlosen im Hades. Also dieser Ausdruck wird da nochmals verwendet, auch in der Bibel, für die Engel, die an diesem Ort der Qual im Gefängnis sind. Und da kommt dann eben der Teufel hin. Und er wird gebunden 1000 Jahre. Und stellt man sich vor, 1000 Jahre Weltgeschichte ohne Teufel. Jetzt haben wir das Jahrtausende lang, etwas mehr als 6000 Jahre, erlebt, wie der Teufel los war. Und dann wird er gebunden sein. Und der Herr Jesus wird hier auf der Erde in Frieden und in Gerechtigkeit regieren. Wir können uns das kaum vorstellen, was das sein wird. Aber das werden wir alles miterleben. Wir kommen ja mit ihm. Und dann wird auch die Herrschaft verteilt nach Lukas 19. Einer bekommt 10 Städte, ein anderer bekommt 5, ein anderer bekommt 1. Ja, werden wir sehen, was wir dann zu tun haben. Wer in Buenos Aires wirken muss als Richter, wer in Moskau, ach, in Jerusalem. Ja, aber das sehen wir dann, wie das geht. Auf jeden Fall, wir werden im Himmel wohnen, im Haus des Vaters nach Johannes 14 und mit dem Herrn Jesus hier auf der Erde arbeiten und regieren und Richterfunktionen, Führungsfunktionen übernehmen. Und der Teufel ist gebunden. Und jetzt gibt es tatsächlich Bibelausleger. Und es vermehrt sich wie eine Seuche, die sagen, ach was, es gibt kein zukünftiges tausendjähriges Reich. Wir werden alle, wir sind jetzt im tausendjährigen Reich. Und Christus regiert gewissermaßen durch die Gemeinde. Und darum haben wir auch einen Auftrag, diese Welt zu verbessern und als Gemeinde gegen den Welthunger zu kämpfen und so weiter. Es stimmt überhaupt nicht. Und ich habe das schon mal erzählt, eine verwirrte Bibelschülerin, der beigebracht wurde, jetzt sei das tausendjährige Reich, habe ich gesagt, wenn du das nicht weißt, was gilt, geh in den Zoo, nimm in einer Hand Stroh, in der anderen Fleisch, halte das dem Löwen hin und wenn er das Stroh will, dann sind wir im tausendjährigen Reich und sonst eben nicht. Aber wir können auf das Experiment verzichten, es ist ja eh eine Glasscheibe, ja? Und dort, wo das Gitter ist, darf man nicht so nahe heran. Muss man sich halt einen speziellen Zoo aussuchen, wo man das kann. Man kann das schon. Ja, und wie kann man glauben, der Teufel sei heute gebunden? Nach all den Schrecken nur des 20. Jahrhunderts, mit den zwei Weltkriegen, zusammen etwa 80 Millionen Tote und die Vernichtung durch die Kommunisten im 20. Jahrhundert, etwa 100 Millionen Tote. Und da sagt man, der Teufel sei gebunden. Gibt's ja nicht. Das ist geistliche Blindheit. Aber wir lernen, nach diesem muss er eine kleine Zeit gelöst werden. Jetzt lese ich noch Vers 4. Und ich sah Throne, und sie saßen darauf, und es wurde ihnen gegeben, Gericht zu halten. Und die Seelen derer, welche um des Zeugnisses Jesu und um des Wortes Gottes willen enthauptet waren, und die, welche das Tier nicht angebetet hatten, noch sein Bild und das Mahlzeichen nicht angenommen hatten, an ihre Stirn und an ihre Hand, und sie lebten oder sie kamen zum Leben und herrschten mit dem Christus 1000 Jahre. Also hier wird noch erklärt, die Märtyrer, die als Gläubige nach der Entrückung der Gemeinde bis zur Wiederkunft des Herrn als König sterben werden, die werden auch gleich wieder auferstehen. Und die werden da sich auch mitbeteiligen an der Herrschaft von 1000 Jahren. Aber dann wird erklärt, die übrigen der Toten wurden nicht lebendig, bis die 1000 Jahre vollendet waren. Also es gibt nicht eine allgemeine Auferstehung, wie wir heute Morgen gesehen haben im Philipperbrief. Es geht hier um die Herausauferstehung. Die Gläubigen stehen auf, aber diejenigen, die ungläubig waren, die bleiben im Grab. Und das wird auch erklärt, dies ist die erste Auferstehung. Nicht wahr? Die erste Auferstehung, das ist die Auferstehung zum Leben. Und die zerfällt in verschiedene Phasen. Phase 1, der Herr Jesus, der Erstling der Entschlafenen, ist auferstanden. Da begann die erste Auferstehung. Und dann bei der Entrückung, da wird die Gemeinde und die alttestamentlichen Gläubigen werden auferstehen. Das ist die zweite Phase der ersten Auferstehung. Und dann kommt noch die Auferstehung, eben am Anfang des tausendjährigen Reiches, wie wir das hier haben. Und das wird alles zur ersten Auferstehung gerechnet. Glückselig und heilig, wer Teil hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod, das ist das Gericht in der Hölle, keine Gewalt, sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein und mit ihm herrschen 1000 Jahre. Das tausendjährige Reich wird ganz kurz abgehandelt in der Offenbarung. Warum? Weil das im Alten Testament schon längst ausführlich behandelt worden ist. An so vielen Stellen. Und die Offenbarung wurde ja geschrieben, ganz speziell für die Gemeinde. Die Gemeinde war ein Geheimnis im Alten Testament. Und darum findet man sie als Leib Christi, eben als Zusammenfügung von Gläubigen aus den Juden und den Heiden, findet man sie nirgends im Alten Testament. Und jetzt ist die Offenbarung uns im Neuen Testament gegeben, um den Platz und die Bedeutung der Gemeinde in der Prophetie zu zeigen. Also wenn man sagt, die Offenbarung, die handle nicht von der Gemeinde, ist genau das Gegenteil ist wahr. Die ist geschrieben worden genau wegen der Gemeinde, weil das im Alten Testament fehlte. Und darum wird das ausführlich behandelt, was man im Alten Testament noch nicht findet. Wo findet man die sieben Siegel? Die sieben Posaunen? Die sieben Schalen? Das ist alles nicht offenbart im Alten Testament. Darum im Neuen Testament. Und da wird eben gezeigt, was die Stellung der Gemeinde ist. Wo finden wir die 24 Ältesten im Alten Testament? Nirgends. Das ist die Gemeinde und darum wird sie hier gezeigt in der Prophetie. Zuerst Offenbarung 2 und 3, die Gemeinde auf der Erde, Kirchengeschichte. Dann die Entrückung in den Himmel, die 24 Ältesten im Himmel. Und dann, was geschieht hier auf der Erde? Und wie dann der Herr mit der Gemeinde zurückkehrt. Und das tausendjährige Reich, ganz kurz, das war schon längst behandelt. Das können wir im Alten Testament nachlesen. Und jetzt lesen wir noch Vers 7. Und wenn die 1000 Jahre vollendet sind, wird der Satan aus seinem Gefängnis losgelassen werden. Warum wird das hier erzählt? Weil das im Alten Testament nicht erzählt wird. Das muss jetzt noch ergänzt werden zum tausendjährigen Reich. Die 1000 Jahre werden auch nicht erwähnt im Alten Testament. Darum wird das hier 6-mal erwähnt in diesen wenigen Versen. 1000 Jahre vollendet sind, wird der Satan aus seinem Gefängnis losgelassen werden und wird ausgehen, die Nationen zu verführen, die an den 4 Ecken der Erde sind, den Gog und den Magog, sie zum Krieg zu versammeln, deren Zahl wie der Sand des Meeres ist. Und sie zogen herauf auf die Breite der Erde und umzingelten das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt, Jerusalem. Und Feuer kam von Gott hernieder aus dem Himmel und verschlang sie. Ich war ins tausendjährige Reich, kommt der Überrest aus Israel. Und das heißt, ein Drittel aus Israel wird umkehren, wird ins tausendjährige Reich kommen. Und diese unzählbare Schar aus allen Völkern, die sich bekehren wird, die kommen alle ins tausendjährige Reich. Aber die haben noch keinen Auferstehungskörper, wie wir. Und darum werden die Kinder haben. Und die werden dann nicht so sein, wie die heutige Gesellschaft, die sagt, oh, Kinder, das macht arm. Wenn ihr reich sein wollt, dann müsst ihr möglichst wenig Kinder haben. Ein Kind, das heißt 500.000 Franken. Also, ein Kind weniger, haben wir schon wieder 500.000 gewonnen. Ja, so wird gerechnet. Aber das wird nicht mehr so sein. Israel wird sich vermehren, die Völker werden sich vermehren und das 1000 Jahre und der Tod wird normalerweise nicht mehr da sein. Also diese Erde wird sich füllen. Keine Hungersnot. Wenn der Herr Jesus regiert, gibt es keine Hungersnot. Aber das heißt eben nicht, dass die Nachkommen sich automatisch alle bekehren. Und da wird eine große Zahl, haben wir gelesen, wird sich nicht bekehren. Und da kann einer sagen, also ich glaube nur, wenn ich sehe. Ach wo? Da wissen wir schon längst aus der Bibel, in der Zukunft werden viele sehen und die werden auch nicht glauben. So geht das nicht. Der Unglaube liegt im Herzen begründet, nicht im Sehen oder Nichtsehen. Und dann werden die am Ende des tausendjährigen Reiches von Satan zur letzten Rebellion verführt werden. Wir sehen, der Teufel ist ein Rebell von Anfang an. Und alles, was mit Rebellion, Revolution und Aufstand zu tun hat, das ist zutiefst satanisch. Nur so nebenbei, im 19. Jahrhundert hat ein Mann eine Lehre der Revolution geschaffen. Das war Karl Marx. Das ist zutiefst satanisch. Und darum hat es im 20. Jahrhundert weltweit so viele Revolutionen gegeben wie noch nie. Über 300 Revolutionen in der Geschichte. der Herr Jesus hat gesagt in Matthäus 24, in den Parallelstellen, dass Revolutionen werden in der Endzeit ein Zeichen des Endes sein, dass er bald kommt. Ja, wir leben in der Zeit der Revolution, des Aufstandes, des Hasses von Autorität. Und darum auch in einer Zeit des Vaterhasses und des Hasses des Patriarchats, ja? Der Mann, der das Haupt ist in der Familie. Aber eben nicht als Tyrann, sondern ein Abbild von dem Herrn Jesus, der in Gnade und in Gerechtigkeit regiert. Und so ist es eben im tausendjährigen Reich, da wird Ruhe sein, aber am Schluss noch einmal eine letzte Revolution, nochmals ein letzter Aufstand, könnte man sagen, ganz nach marxistischer Lehre. Aber Feuer vom Himmel wird das vernichten. Und ich lese zum Schluss noch Vers 10. Und der Teufel, der sie verführte, wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworfen, wo sowohl das Tier als auch der falsche Prophet ist. Und sie werden Tag und Nacht gepeinigt werden, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und dann wird das letzte Gericht, die letzte Auferstehung beschrieben und gleich danach der neue Himmel und die neue Erde. Aber das sparen wir uns für nächstes Mal. Ich möchte noch beten zum Schluss. Herr Jesus, danke, dass wir diesen Ausblick haben auf dein Kommen, diese Gewissheit, dass du das letzte Wort sprichst. Und wir sind so froh, dass wir auf deiner Seite stehen dürfen. Jetzt zwar bist du der Verworfene, aber wir stehen auf deiner Seite und wissen, dass wir dann auch auf deiner Seite stehen werden, wenn du kommst als der Sieger, als der König der Könige und Herr der Herren. Herr Jesus, hilf uns, dass wir in Treue vorangehen, den Blick auf dich und dass diese Hoffnung deines Kommens für uns zur Entrückung unsere Herzen erfüllt, aber auch die Freude auf dieses Kommen mit dir zusammen in Herrlichkeit. Herr Jesus, wir sind so glücklich, dass wir auf deiner Seite sein dürfen und dass du uns die Augen aufgetan hast über Golgatha und wie wir diese Gnade ohne eigene Leistung für uns in Anspruch nehmen durften. Und dass wir so Gottes Gnade für Zeit und Ewigkeit erfahren durften. Herr Jesus, und wir bitten für all die, die diesen Frieden mit dir noch nicht haben, vielleicht auch unter uns heute, dass du ihnen Gnade schenkst, jetzt doch zu dir zu kommen und das Leben mit dir in Ordnung zu bringen und dein Opfer ganz persönlich mit voller Überzeugung in Anspruch zu nehmen. Wir danken dir für diesen Tag und für all deine Hilfe, Gnade, Bewahrung und schenke du, dass ein Segen bleiben darf. Amen.